Nicht da. Ich dachte, er wollte sich nur vor dem Video treffen.
Das ist das Video.
Nein, eigentlich war das so nur. Nein, das finde ich auch nicht schmeckt. Also ich war da.
Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen, zu unserer Folge 33 und unserem Science-Fiction-Special. Triple Feature, haben wir letztes Mal gesagt oder vermutet. Und vielleicht ist es das auch, aber wer weiß, ne? Science-Fiction, Double Feature, Triple Feature, was heißt ein Vierfach-Feature?
Wir sind die Folge 33, also sind wir Triple.
Okay, und dabei sind die liebe Ariane.
Moin.
Und die liebe Christine.
Tag auch.
Und ich, Sandra.
Hallo.
Tagchen.
Es ist früh am Morgen, wir sind alle hellwach.
Früh am Morgen? Wir haben es halb elf.
Es ist hell und
es
wir
regnet.
Sind wach. Und ich finde es immer noch früh. Also 10.25 Uhr, aber ich bin müde. Ja, und Science-Fiction-Special, wir begeben uns also heute in die Zukunft. Fangen wir aber doch mal mit den News an. Und eine Sache muss einfach sein, kurzes Statement vorweg, weil einige von euch wissen, ich habe bisher fett gedruckt für die Comic-Szene geschrieben. Immer mal ein paar Rezensionen, einmal auch einen Beitrag. Und das hat jetzt ein Ende. Weil in der Comic-Szene gab es einen Pressetext, unredigiert, also unkommentiert, unverändert von einem Comic-Verlag, der rechtsextremen Szene zuzuordnen ist, also beziehungsweise da drin verstrickt ist. Und das Ganze hat sich so verstrickt, dass ich gesagt habe, ich beende meine Zusammenarbeit. Und zwar nicht, weil ich denke, das darf da nicht abgedruckt werden und so weiter, sondern weil das war vorher bekannt, was das für ein Verlag ist, nachdem das schon im Druck war. Und man hätte sich einfach auch mit uns RedakteurInnen mal in Verbindung setzen können und man hätte ein Statement abgeben können und so weiter und so weiter. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Wenn ihr mehr wissen wollt und auch ein bisschen Hate hören wollt und Frust und ich teile das alles, dann hört mal bei Geekeriki und bei Pau Podcast rein. Da gibt es einiges dazu. Und jetzt schieben wir das Braun zur Seite, weil Comics sind bunt. Und beginnen mit was ganz Schönem. Ariane ist jetzt mit Bild im Internet. Also so mit bewegtem Bild. Ariane ist jetzt YouTuberin.
Ja, Schnickschnack.
Und du hast es super gemacht.
Ja, ich war beim Kollektiv der Comicköpfe dabei und habe ein bisschen Blödsinn vor mich hingestammelt. Mit Bild.
Genau.
Und ich habe davon nichts mitbekommen. Yay.
So.
Ich habe es noch nicht ganz gesehen.
Ich habe überhaupt nichts davon mitbekommen.
Echt nicht?
Nee, überhaupt
nicht. Ich habe das so geschickt und heimlich gemacht, dass das Christine überhaupt nicht erreicht hat.
Auch, nicht, ja. Nein, ich auch nicht nach Veröffentlichung?
Nein, ich habe überhaupt keine Werbung dafür gekriegt. Überhaupt nichts, nein.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wo Werbung dafür gemacht wurde. Ja, da haben wir den Fehler.
Macht der Tillmann halt nicht dafür? Ich hatte das aber in unserer Gruppe mal kurz erzählt gehabt, dass ich dabei sein werde.
Dabei sein werde.
Ja. Es ist jetzt übrigens passiert, Christine.
Also schlechte Publicity, muss man schon mal sagen. So.
It had.
Ja.
Generell.
Das ist tatsächlich halt auch irgendwie an allen beteiligten Verlagen, glaube ich, die da halt, also von denen wir Comics vorgestellt haben, glaube ich, auch ziemlich vorbeigegangen. Als ich gestern, also quasi vorige Woche Freitag für die Ausstrahlung, dann meine Rezension zu dem, was ich da vorgestellt habe, auch veröffentlicht habe auf dem Blog, ist der Verlag Insektenhaus darauf aufmerksam geworden und hat gefühlt gleich alles, was er dazu finden konnte, zu meiner Vorstellung von Rotkäppchen, repostet. Und mir angeboten, noch weitere Rezensionsexemplare dann künftig zu beziehen, weil bisher hatte ich alles selbst gekauft, weil der Verlag ist halt auch so klein.
Ja, aber genau, Rotkäppchen hattest du vorgestellt, ne? Ich habe, genau. Also das habe ich schon noch gesehen, aber tatsächlich nicht alles. Bis jetzt. Ich, ja, gut, ich will da nicht weiter kommentieren. Es, da ist auch ein Redakteur von der Comic-Szene dabei und ich warte noch so auf das ein oder andere Statement.
Das ist leider auch in dem Video nicht
gehabt. Ja, deshalb bin ich da auch zurückhaltend, muss ich ehrlich sagen, mit Likes und so. Ich warte da noch. Wir werden sehen. Aber du hast das super gemacht. Und die anderen Danke. Beiden Frauen, Barbara und weiß ich nicht mehr,
Hanna?
Waren auch total super und sympathisch.
Die waren auch klasse. Also, nee, Entschuldigung, Clara. Clara und Hanna, Clara und Barbara, oh Gottes Willen, jetzt kriege ich alles durcheinander. Die sind auch total klasse. Die Clara hatte ja selber einen Comic gemacht und eben auch als Abschlussarbeit von ihrem Studium veröffentlicht. Quasi die Geschichte von Captain Marvel aus der Sicht von Captain Marvel erzählt. Ne? So, ja, dann dachten die, ich muss hier mal dieses Outfit anziehen, weil es besonders schön ist. Dabei passt es eigentlich gar nicht so richtig zu meinem Körper, aber die haben das dann halt alles schöner gezeichnet und so. Also fand ich sehr lustig. Interessiert mich auch, kann man bei ihr beziehen. Und die Barbara, die macht auch kleine Comicstrips auf Instagram. Die sind auch echt lustig und beide halt vom Fach. Also die Barbara ist auch Dozentin an der Hochschule. Und von denen habe ich dann ja erstmal beschreiben lassen, wie sehen jetzt eigentlich diese Bilder in Rotkäppchen aus, weil ich mich ja immer so ein bisschen schwer tue, die Grafiken zu beschreiben. Und da habe ich gedacht, das ist doch praktisch, wir haben da zwei Leute vom Fach, da kann man doch einfach mal loslegen lassen und die das beschreiben lassen für mich.
Ja, guckt euch das an, übrigens. Ist total gut. Entschuldigung, ich bin müde. Arme nach oben gestreckt. Gut. Kommen wir zum nächsten, weil es gibt also mindestens ein Jubiläum. Bei dem anderen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das falsch aufgeschnappt habe. Der Reprodukt Verlag feiert dieses Jahr seinen 30. Yeah! Und da gibt es auch ein paar Jubiläumsausgaben, unter anderem Ghost World zum Beispiel, Klassiker. Und ich weiß gar nicht, was noch alles, aber ja, herzlichen Glückwunsch. 30 Jahre Reprodukt. Und habt ihr mitbekommen, ist nicht auch ein Jubiläum bei Edition Moderne?
Die sind, glaube ich, jetzt 20 Jahre alt. Ich meine, die waren 10 Jahre später gegründet worden.
Wir gratulieren einfach mal.
Und wenn es nicht stimmt, dann habt ihr bestimmt trotzdem dieses Jahr Geburtstag.
Genau. Das waren die Jubiläen. Und dann noch ein kleiner Veranstaltungshinweis, was wieder nur online stattfindet. Und zwar vom 22. bis 25. März. Das ist dann, wann kommen wir raus? Am 21. Also direkt nachdem diese Folge erschienen ist, sind die Hamburger Graphic Novel Tage. Die sind halt sonst natürlich ist eine Präsenzveranstaltung und jetzt im Livestream. Das ist ganz spannend. Kann ich empfehlen. Wir packen da mal den Link in die Shownotes, ne? Habt ihr eigentlich auch News?
Es fand mal wieder ein japanisches Filmfestival statt.
Das hört sich ja fantastisch an, wie du das gerade sagst. War sehr spannend.
ich erwähne es, ich war gerade überlegen. Aber da wir das andere letztes Jahr ja auch schon reingenommen haben, ja Nippon Connection Festival. Ich bin noch an einem Beitrag dran, habe ich aber diese Woche nicht geschafft. Das fand Ende März ging es los. Ach, Ende März, ja genau, Ende März ging es los. Wir leben in der Zukunft.
Das ist eine Science-Fiction-Folge.
Wir sind zurückgereist. 10 Tage lang fand ein Online-Filmfestival statt, das Japanese Film Foundation, also JFF, Das wurde 2016 gegründet, damals halt wirklich nur für den asiatischen Raum und ist inzwischen, dieses Jahr sind wohl, wenn mich nicht alles täuscht, 20 Länder das erste Mal halt dabei gewesen, die Zugriff drauf haben. Da werden halt speziell japanische Filme halt gezeigt, Dokumentationen, Filme und auch Animationen, jeden Tag 3 Stück und die sind immer nur pro Land 24 Stunden erhältlich, for free gewesen.
Mhm. Ach so, okay,
for gewesen, free. Gewesen. Das sind halt teilweise auch recht neue gewesen, teilweise, also man muss dazu sagen, die asiatischen Filme brauchen ja je nach Bekanntheitsgrad etwas, bis sie auf den deutschen Markt kommen oder in die Nähe des deutschen Marktes. Es reicht ja manchmal schon der englische Markt. Ja, von daher ist es immer ganz interessant. Da waren wieder schöne Dokumentationen dabei, wo definitiv die eine oder andere auch was für Sandra gewesen wäre. Den Link werde ich, bis die Aufnahme hier gezeigt wird, habe ich den auf jeden Fall fertig, den Beitrag. Dann kann ich den Link mit reinpacken. Ist halt ein bisschen blöd gewesen. Ich habe vorab geguckt, was es so für Filme gibt. Es gab nur einen Thriller zum Beispiel, der kam direkt am ersten Tag. Und was habe ich gemacht? Die ersten 2 Tage natürlich verpennt. Weil man muss das ja dann irgendwie noch organisieren, neben dem Alltag da irgendwie noch einen Film da rein zu quetschen. Aber die Dokumentation, die habe ich mir alle reingezogen. Die waren gut.
Dann, ja, sonst, wir können ja auch wieder so eine Chips-Knusper-Folge-Special machen.
Ja, es kommt ja das Nippon Connection Festival, das kommt ja im Sommer da. Ja,
dann.
Das wird wohl auch wieder, das haben sie schon angekündigt, immer natürlich, je nachdem, wie sich Corona entwickelt. Also teilweise wollen sie wohl vor Ort auf so einer Art riesen Leinwand was machen. Und ein Teil wird auf jeden Fall wieder digital sein. Also ich schätze mal, die werden dann wieder so einen digitalen Pass online stellen, wo du dann Filme dir ausleihen kannst.
Ja, wir lassen uns dann wieder von dir erzählen, was so los war.
Aber ohne Chips, sonst bringt sie uns um.
Die esse ich dann weiter entfernt vom Mikro. Ich lasse, ja.
Ich bin übrigens noch mal auf YouTube zu sehen am Samstag, den 20. Oder werde bei Erscheinen der Folge gewesen sein, vielmehr.
Du wirst gewesen sein.
Oh. Gewesen sein, live. Bei So geht Comic.
Warum?
Der macht regelmäßige, lustige Talkrunden. Der Flo von Gikiriki war jetzt wohl schon 2-mal da, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und ja, er hat mich gefragt, ob ich nicht auch mal vorbeikommen will.
Du gehst in die Talkrunden, das ist ja geil. Ja, ich schaffe die übrigens nie anzugucken. Also ich gucke immer so 10 Minuten und dann ist irgendwas. Und die Dinger gehen ja so 4 Stunden oder
Ach
so.
Ach Gott.
Ja, genau.
Und deshalb, ich finde es super und ich finde das auch super, was er macht. Aber das ist.
Ich habe schon angekündigt, ich werde dabei einschlafen.
Das wird das erste Mal Premiere. Bist du nicht.
Er hat gesagt, ich darf dann einfach ausmachen und weiterpennen. Ja.
Bist du nicht eh die erste Frau, die da mitmacht?
Eventuell, ja. Es kann gut sein, dass ich dann die erste Frau bin, die da mitmacht.
Und einschläft.
Und einschläft. Dann werde ich die erste schlafende Frau bei der So geht Comic-Talk-Runde sein.
Ich habe gerade einen Schluck Tee genommen. Die erste schlafende Comic-Frau auf YouTube. Ja, cool. Dann kommt in die Shownotes. Dann habt ihr ja nicht nur Podcasts zu hören, sondern könnt auch noch 4 Stunden Ariane beim Schlafen zugucken.
Mit Bild. In Farbe und Ton und keine Ahnung.
Aber es ist echt ein super Kanal.
Und schneiden.
Sehr gut. Es gibt mittlerweile sowieso einige echt richtig coole YouTube-Kanäle, die sehr weit über den Tellerrand gucken. Kommen wir noch zu einem Kommentar, den wir bekommen haben. Kurz, damit wir dann endlich mit unseren Science-Fiction-Titeln anfangen können. Wir haben nämlich wieder einen Kommentar von einem Paul bekommen. Ein Kommentar von Paul. Yes. Danke, Paul. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil er schrieb, das war eine schöne Folge mit einem etwas merkwürdigen Ende, was er meinte. Gerade ist es mir eingefallen. Also wer wissen will, was er meint, müsste nochmal die alte Folge anhören. Und es gibt dieses Mal, was in der vorherigen Folge, also 32, ne, angekündigt wurde, von wegen, ich würde dann Blockflöte Science-Fiction-Titel spielen, habe ich irgendwie nicht geschafft. Die Zeit.
Ja, sind wir alle traurig drum.
Ja, ne? Vielleicht können wir nachher noch ein bisschen singen.
Nein.
Okay. Und er hatte aber einen Vorschlag für uns, weil wir haben ja auch nach Vorschlägen gefragt. Und zwar Schulten und Peters, die Reihe Die geheimnisvollen Städte. Tatsächlich habe ich einen neuen Band hier, den Archivar. Den habe ich aber jetzt nicht mitgebracht, weil ich nämlich noch nicht gelesen habe. Aber darüber rede ich dann demnächst irgendwann mal. Ja. Habt ihr noch News? Falls nicht, kommen wir. Ich sage, wir fangen einfach mal an. Und die Frage der Folge schieben wir mal irgendwo zwischendurch. Die habe ich nämlich auch noch notiert. Ariane, welchen Titel hast du uns denn als erstes mitgebracht?
Als erstes habe ich Infinite Dark mitgebracht. Erschien bei Image Comics. Ist schon ein bisschen her. Gottes Willen, wann? Super. Natürlich da 2019. Im Sommer 2019 ist zumindest der zweite Band quasi erschienen. 2018 schon der erste. Denn ich habe 8 Hefte gelesen, umgerechnet 2 Trades. Und das Ganze ist ein wenig Endzeit- und Kriminalgeschichte. Und zwar die letzten 2000 Überlebenden der gesamten Menschheit haben sich auf einer letzten Raumstation verschanzt, um der ein Pseudorealitätsfeld gezogen wurde. Denn das gesamte Weltall ist in sich zusammengebrochen. Und alles an anderen Menschen wurde halt wirklich ausgelöscht. Alles außerhalb dieses Raumes, dieses Schildes, ist wirklich nur noch die unendliche Dunkelheit, die Entropie, wie sie es immer wieder nennen, das Nichts. Nun ist es halt so, dass viele Probleme damit haben, irgendwie klarzukommen, dass sie die letzten Überlebenden sind der Menschheit, haben sehr viele Schuldgefühle, aber an sich ist das Leben da eigentlich sehr ruhig und friedlich, bis eines Tages einer der Direktoren, und zwar der Technikdirektor Scheid, seinen Nachbarn entführt, umbringt und Selbstmord begeht. Woraufhin Deva, die Direktorin der Security, anfängt zu ermitteln, was da eigentlich passiert ist. Und das Ganze schaukelt sich sehr, sehr schnell hoch zu: Es gibt scheinbar doch noch eine weitere Entität oder vielleicht nicht. Existiert, ist das wirklich, ist das Einbildung? Auf jeden Fall, es geht grandios bergab mit der gesamten Raumstation. Und es geht da richtig zur Sache. Die Zeichnungen sind alles sehr cool und dunkel gehalten. Ich hatte so manchmal so ein bisschen die Probleme mit den Perspektiven. Ich hatte immer das manchmal das Gefühl, dass irgendwie, wenn drei Leute nebeneinander stehen und dann von Panel zu Panel der Blickwinkel sich ändert, damit es mit den Sprechblasen besser passt, die Leute auf mal in einer falschen Reihenfolge stehen würden. Aber ansonsten, nur abgesehen davon, sind die Bilder grandios. Diese Entität, die dort auftaucht in den ersten Heften, ist halt echt super dargestellt. Man sieht die halt auch auf den Covern vom Heft 3 und Heft 2 kann man schon erahnen, was da eigentlich passiert. Es ist halt echt spannend. Mir hat es gut gefallen.
Wann ist das? Das gibt es nur auf Englisch, ne?
Das gibt es nur auf Englisch.
Und im Original ist das jetzt gerade erschienen?
Da ist das erschienen ab Oktober 2018 und lief bis Juli 2019.
Würdest du sagen, das sollte sich mal jemand schnappen und übersetzen? Also sonst hättest du es nicht als Empfehlung mitgebracht wahrscheinlich, ne?
Es ist nicht unbedingt das, was mir am besten gefallen hat von den Sachen, die ich gelesen habe, aber ich fand das halt schon echt gut. Ich fand das halt einfach dieses, eigentlich ist die Menschheit sowieso schon so gut wie ausgestorben und jetzt fangen sie auch noch mal wieder an, sich gegenseitig umzubringen. Was hat das für Hintergründe? Wie sind diese ganzen Geschehnisse eben um die Entropie herum, um die letzten Überlebenden der Menschheit? Also es ist wirklich so, diese Raumstation wird zum Teil zerstört im Laufe der Handlung. Und die Lage spitzt sich da halt einfach ungemein zu. Und das es eskaliert halt einfach wahnsinnig schnell von, ja, was ist jetzt hier? Ja, ich habe so Schuldgefühle und eigentlich leben wir hier ja alle ganz friedlich und naja, aber es sind ja eigentlich alle anderen tot und plötzlich passiert ein Mord und auf einmal sind alle halt in heller Aufregung. Weil das ist etwas, womit dann niemand gerechnet hat. Bei 2000 Leuten ist es eher einfach so, jeder kennt jeden. Und plötzlich passiert da ein Mord. Es ist halt so eine Dorfgemeinschaft. Und es ist eine Raumstation, die eigentlich für irgendwie 20.000 Leute oder so geschaffen wurde. Das heißt, es gibt halt den sogenannten dunklen Sektor, der halt voll mit Wohngebäuden ist, wo aber niemand wohnt, weil die Leute es da nie hingeschafft haben. Du hast da halt eine riesige Raumstation, in der eine komplette Geisterstadt existiert.
Das Konzept finde ich interessant, weil da könnten sich ja wer weiß was ansiedeln im Dunkeln.
Aber eigentlich ist es doch logisch, dass wenn so wenig Leute sind, dass dann irgendwann ein Mord passiert, weil du hockst ja quasi nur noch aufeinander. Das ist doch nichts Überraschendes. Also das ist so ein Klassiker in Büchern, der halt gerne passiert, wo ich dann auch denke, jo, das ist doch, du gehst ja quasi noch mehr an die Gurgel als vorher.
Ja, tatsächlich ist es halt so, dass die da halt zwar durchaus Auseinandersetzungen auf der Station haben, aber da auch eigentlich gar keine Gewaltverbrechen passieren. Das heißt, die Leute schubsen sich vielleicht bestenfalls mal, aber fangen sich nicht mal an zu prügeln. Aber
das ist doch alles fake, das ist doch nicht der Mensch. Also muss es doch irgendwann mal so, du kannst doch deine Emotionen nicht für immer unterdrücken und dann kommt irgendwann mal was anderes ins Spiel. Das ist doch eine logische.
Die haben da sehr viel mit ihren Emotionen zu kämpfen, nicht. Aber letztendlich ist es dann tatsächlich so, dass es eher so ist, dass es aussieht, als wäre dieser Mord einfach fremdgeleitet gewesen.
Ich will jetzt auch keine Details von dir wissen. Ich bin jetzt nur auf die Hypothese, es war überraschend eingegangen. Ich kann mir schon mal einen Teil denken. Ich bin jetzt wirklich nur auf dieses... Upsi, der Nachbar war doch immer so nett. Ich wusste gar nicht, dass er eine Machete hat und jemanden die Hand abhacken kann und vielleicht den Kopf. Oh, er war doch immer so nett. Hat mir Blumen geschenkt.
Aber der Tech-Direktor Scheid, der ist doch so ein cooler Techno-Linguist, also so eine Art Programmierer, der halt direkt mit Maschinen über sein lustiges KI-Interface im Kopf sprechen kann.
Ist
und
das
so
unscheinbar?
Der ist eigentlich so ein netter Mensch gewesen.
Okay, also der Klassiker. Also in der Ausgangslage.
Ja, genau. Ein bisschen andere Ausgangslage, ein bisschen mehr Sci-Fi-Ausgangslage, aber und es wird halt auch mit irgendwelchen lustigen Entitäten und so, ist halt auch ein bisschen Horror und schön dunkel und alles. Ja, Science-Fiction, Horror, Crime-Story, ist schöner bunter Mischmasch.
Ich denke die ganze Zeit drüber nach, weil natürlich in so einem kleinen, wie nennt man das denn, Biotop ist das nicht, in so einer kleinen Blase, dem Raumschiff, ne? 2000 Leute, passiert das irgendwann? Und das kann man ja ins Unendliche treiben. Also genauso passiert das dann ja auch bei uns in Städten, auf der Erde. Ich habe hier voll die philosophischen Gedanken gerade. Auf der Erde passieren so viele Morde, weil wir ja halt alle zusammenhocken.
Du kannst nachher noch sehr philosophisch werden, Sandra.
Ja? Okay.
Ich bin ja schon als nächstes dran. Obwohl, es sei denn, es hat noch einer, will noch einer was wissen bei Ariane?
Sobald Ariane sich übergibt, bist du dran. Ne?
2, 1, Christine ist dran.
Ja, ich fange, also die Reihenfolge hängt jetzt wirklich damit zusammen, ich habe die, ja, es ergibt einen Sinn, wenn ich sie vorstelle. Weil theoretisch hätte ich sogar Hardcore sein müssen und noch etwas anderes vorstellen müssen, weil dann hätten drei Sachen zusammengehört. Aber so weit war ich nicht, weil ich unbedingt ja noch einen Comic vorstellen wollte. Ich fange mit einem Manga an. Ach, Moment. Katze. Gut, Katze weg. Katze hat Aua. So, Katze weg. Ich fange mit einem Klassiker an. Und ich möchte nicht, dass irgendeiner da draußen jetzt die Augen rollt. Und zwar fange ich an mit Neon Genesis Evangelion.
Roll die Augen laut und deutlich.
Theoretisch.
Ich finde gut, da mal was drüber zu hören.
Neon Genesis Evangelion ist eigentlich eine Serie, ein Anime, der jetzt aktuell bei Netflix ja auch mal oben ist, wobei ich mir da wirklich aufpassen würde und nicht zwingend die deutsche Synchronisation, sondern bitte guckt euch den O-Ton an, bitte. Allein Japaner schreien zu hören und es wird viel mit Emotionen und geschrien, ist allein das alles wert. Bitte, bitte guckt nicht das Deutsche. Ja, jetzt werden aber die armen deutschen Synchronsprecher, nein, das ist eine eigene Thematik.
Aber ich würde es tatsächlich auf Deutsch gucken.
Nein, tu es dir bitte nicht an.
Das ist mir zu anstrengend.
Und wenn, dann guckst du dir bitte in der alten deutschen Urfassung an und nicht in der neuen, weil es gibt eine neue Synchronisation.
Ah, okay.
Das ist nämlich der andere Knackpunkt. So. Und zwar, dieser Manga ist quasi auf Grundlage der Vorgeschichte des Anime, der Serie, entstanden. Muss man dazu sagen. Also da war ein Charakterdesigner, der sich... Moment. Der schimpft sich Yoshiyuko Sadamoto, einer der Mitbegründer der Animationsfirma Gainax. Ich weiß nicht, ob man es Englisch ausspricht. Also ist eine große Firma in Japan, die unter anderem, wie heißt der? Nadja und der Zauberstern oder der blaue Stern? Wie heißt das?
Habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur
das
James
ist aus
und
den 90ern. Ist das. Ist halt, ja, dann haben sie auch diesen Anime, diese Serie rausgebracht. Ja, auf jeden Fall, der ist Charakterdesigner und der hat damals beschlossen, ich möchte auf Grundlage der Serie, weil ich es halt ein bisschen anders erzählen möchte. Was genau er anders gemacht hat, werde ich jetzt nicht sagen, weil ich möchte überhaupt nicht spoilern, weil man läuft extrem Gefahr, hier irgendwas zu spoilern und halt Gedanken zu geben, die ich nicht geben möchte, sofern man überhaupt noch nichts damit zu tun hatte. Man muss das sogar wirklich zweimal gucken oder lesen, je nachdem. Und er hat gesagt, ich möchte das ein bisschen anders entwickeln, ich möchte es etwas geradliniger haben. Und dadurch hat er eine 14-bändige Manga-Serie rausgebracht, die in den Jahren 1994 bis 2013 erstmals erschienen ist. Ja, es hat, wie ich schon gesagt habe, die gleiche Vorgeschichte wie der Anime. Es gibt auch noch diverse Filme, aber das hat alles mit Fortsetzungen und der Geschichte und die Hintergründe. Das ist eine so tiefgründige Geschichte, da könnte man theoretisch Stunden drüber reden. Aber ich fange mal ganz von vorne an. Es gab irgendwann mal einen First Impact. Was genau da passiert ist, ist jetzt erstmal unrelevant. Dann gab es einen Second Impact. Dieser Second Impact ist am 13. September 2000 geschehen. Damals kam es zu einer Explosion am Südpol. Das hat dazu geführt, dass das Polareis an der Antarktis geschmolzen ist, die Erdachse umgekippt ist, die Meeresspiegel gestiegen sind, es Klimaveränderungen gab, die Ressourcen gesunken sind, es Kriege gab, Konflikte. Letztendlich sind 3 Milliarden Menschen gestorben. So, das ist die Ausgangslage.
Ich komme drüber. Ich komme drüber an Leichen.
Also,
ich habe gerade gedacht, die Hälfte, ist ja wie heute, aber die 3 Millionen waren...
Ja, die Hälfte der Weltbevölkerung ist quasi futsch. Und es gibt eine Organisation, die nennt sich Seele. Also wirklich auch wie die Seele, die zieht quasi die Strippen im Hintergrund. Denn es wird offiziell halt gesagt, dass da ein Meteorit eingeschlagen ist. Inoffiziell gab es aber da Experimente an der Antarktis. Es wurde nämlich dort das erste humane Ividium, Adam, quasi gefunden. Um das einfach mal so in den Raum zu schmeißen. Und die haben da natürlich damit etwas vor. Parallel dazu wird dann halt eine Art Schutzbunker gebaut, der sich in einem riesigen Hohlraum, den man entdeckt hat, gefunden hat. Das ist dann Neo Tokyo 3. Das sind quasi riesige Gebäude, die in die Erde hinabgefahren werden können. Und dort unten befindet sich auch die Organisation NERV, also wie der Nerv auch geschrieben. Dieses Ahornblatt hat man vielleicht schon mal gesehen, dieses schräge Ahornblatt in Rot. Das ist NERV. Und die bauen unter anderem die Mechas, die Evangelions, kurz Evas genannt, die später gegen Engel kämpfen. So, das klingt jetzt alles etwas abstrus und verworren, aber ich habe es jetzt wirklich komplett runtergebrochen. Also, die Seele, geheime Organisation, NERV, ist sozusagen das ausführende Organ der Seele, also die steuern NERV, also die setzen das um, was sie wollen. Und parallel dazu werden halt Evas gebaut, die halt den Angriff der Engel, die quasi herab, kommen, das sind, ich nenne sie mal außerirdische Lebensformen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die gezielt auf die Erde kommen und immer wieder Neo-Tokyo, also diesen Bereich, wo die sich, Stadt, die sich befindet, angreifen. Und wirklich da unten halt irgendwas zerstören wollen. Und man weiß halt einfach nicht, warum. Warum wollen die immer Neo-Tokyo? Warum kommen die immer wieder und wollen gezielt dahin? Was ist da, was sie haben wollen? Und man hat halt, um die abzuwehren, damit halt nicht der Rest der fützelchen Menschheit auch noch zerstört wird, hat man halt diese Evas gebaut, die von Teenagern gesteuert werden, die sich Children nennen. Und diese Children sind alles Kinder, die nach dem Second Impact geboren wurden und ohne Eltern oder zumindest ohne Mutter aufgewachsen sind. Also man macht sich das so ein bisschen zunutze. Eine dieser Charaktere, die auch wirklich quasi ein mehr oder weniger durch die ganze Geschichte führt, ist Shinji. Shinji ist ein Junge von 14 Jahren, der von seinem Vater plötzlich aus dem Nichts dazu beordert wird, gefälligst nach Neo-Tokyo zu kommen und dann ein Evangelion bitte zu steuern. Shinji ist total überrascht, weil sein Vater ihn vor Jahren abgestoßen hat, als seine Mutter gestorben ist und ihn halt zu Pflegeeltern gegeben hat. Es gibt übrigens verschiedene Versionen. Das ist schon so ein Punkt, wo sich Manga und Anime so ein bisschen unterscheiden, wo genau er wie aufgewachsen ist. Punkt ist aber, er ist nicht bei seinem Vater aufgewachsen, sondern sein Vater hat ihn abgestoßen und jetzt halt nach Jahren sagte, komm, ab, ich habe einen Job für dich. Und Shinji natürlich, ja geil, ich sehe meinen Vater wieder und wie wird er auf mich reagieren? Und der ist halt, seine Psyche ist total angeknackst, weil ihm halt immer erzählt wurde, sein Vater hat was mit dem Tod seiner Mutter zu tun. Und er aber selber nie richtig aufgeklärt wurde oder es verdrängt hat, muss man eher sagen. Er hat es verdrängt, was damals passiert ist, weil er war sogar dabei, als seine Mutter gestorben ist. Also er hat es sogar gesehen. Ja, der kommt halt hin und dann haben wir die erste Konfliktsituation, die sehr, sehr entscheidend ist und die einfach nur genial in der Serie ist, dieser Konflikt zwischen Vater und Sohn. Dieser Konflikt zwischen Hass und Liebe, zwischen ist es sinnvoll oder sinnlos, was ich da mache? Will ich leben oder sterben? Weil der Shinji hat ein extremes Problem. Er sieht keinen Sinn in seinem Leben. Er macht einfach das, was ihm gesagt wird. Ich mache einfach das, was sie mir sagen, dann sind sie glücklich. Leben hat für mich keinen Sinn. Also der ist richtig in so einem Loch drin. Und diese Stimmung zieht sich da ein bisschen durch die Geschichte. Und dann kommen halt noch andere Children dazu, unter anderem Rei oder Asuka, das First und Second Children, die dann halt auch mit ihren total kaputten, die sind alle total kaputt im Kopf, halt alles durch ihre Vergangenheit halt auch, und wie mit denen umgegangen wird halt. Ich meine, sowas beeinflusst ja einen Charakter von dem heranwachsenden Menschen. Die sind total Banane und kaputt im Kopf, aber alle nehmen Einfluss aufeinander. Und diese Emotionen in denen haben natürlich auch Einfluss darauf, wie die Evangelions steuern. Ja, das ist jetzt schon sehr viel, aber die Geschichte ist auch äußerst, äußerst, äußerst komplex, muss man dazu sagen. Ja, denn das mit den Engeln hat natürlich eine Bedeutung. Die Evas haben eine Bedeutung, dieser damalige gefundene Adam hat eine Bedeutung, die Seele hat natürlich auch etwas vor und irgendwann kommt es auch zu einem Konflikt zwischen Nerf und der Seele. Ja, und dazu kommen immer noch die Gedanken der Charaktere, die hier einfach genial umgesetzt sind, die sich einfach gedanken, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das hier? Warum will mich keiner lieben? Ist meine Liebe einfach nur dafür da, diese Dinger zu steuern, die Menschheit zu beschützen oder mache ich das für mich? Also das geht gerade in der Psyche sehr tief. Punkt.
Wie viele Bände sind das?
Das sind 14 Bände. Gibt es
da schon so eine Deluxe oder sowas?
Das sind 14 Bände. Und ich muss gerade mal gucken, weil ich habe leider nicht im Kopf. Die Serie umfasst, also die Basisserie umfasst 26 Folgen, aber es gibt halt dazu noch Filme dazu. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Filme noch dazu, die halt die Geschichte noch weiter erklären.
Jetzt habe ich meinen Comic-Stapel umgeschmissen. ich habe mir aufgeschrieben, du hast eben gesagt, 13.09.2000 war dieser Second Impact, ne?
Ja.
Aber das ist doch früher geschrieben worden, oder? Das ist also sozusagen dann schon die Zukunft gewesen?
Ja. Und wer Evangelion damals geguckt hat, hat diesen Tag auch nicht entgegengefiebert, aber... Ach, was rede ich denn da?
Party?
Moment, ich glaube, ich schmeiß gerade ein Datum durcheinander. Warte, bevor ich hier... Siehst du? Das ist nämlich, ich habe hier nämlich gekritzelt. Warte.
Doch. Wir überbrücken mit einem kleinen...
Doch, war richtig. 2000. Und 15 Jahre später kommen die ersten Engel. Doch, das war richtig. Das passt schon. Ich habe mich da nicht verschrieben. Das passt. Ja, also dieses 2015, als der erste Engel kommt, das hat man dann in Anführungszeichen gefeiert.
Das Prinzip mit den Engeln wurde ja dann auch, also ich habe das in Büchern, glaube ich, dann auch schon mal wieder gelesen.
Also es hat natürlich alles einen Hintergrund, das hat alles was mit Gott zu tun, also wobei man auch, zwar werden die halt nach so markanten, ich habe es viele Begriffe nicht genannt, weil es einfach zu viel wird, also die bauen viel auf der biblischen Geschichte auf, es wird aber jetzt keine Gottesgeschichte, muss man dazu sagen. Und bei Engeln bitte keine niedlichen, flauschigen Engel vorstellen, sondern die Engel sind böse. Das sind Gestalten, die in Quadern, in seltsamen Wesen, also wie Mechas sehen die auch aus, wie Roboter, also das ist nicht mit diesen hübschen Engeln vergleichen, weil wenn es hübsch ist, ist es sogar am Ende noch gefährlicher. Sowas gibt es nämlich
as
auch.
As usual, ja.
Ja, aber der sieht doch jetzt so viel schöner aus als die anderen, der ist bestimmt friedlich. Nein,
ja, ich habe einen Liebling, tödlich. Den Namen erwähne ich jetzt aber nicht, aus Spoilergründen. Auch wenn die Geschichte jetzt sehr depressiv ist und so, es gibt natürlich viele witzige Momente. Es gibt eine Frau, die heißt Misato, die passt halt so ein bisschen auf die Children auf. Und die hat zu Hause zum Beispiel einen Warmwasserpinguin, der heißt Pen-Pen. Und Pen-Pen ist toll.
Pen-Pen?
Pen-Pen, ja. Pen-Pen ist ganz flauschig.
Ich erinnere mich dunkel.
Ja, der geht gerne halt baden, der schläft im Kühlschrank und so, also... Ist total verfressen, trinkt auch mal Alkohol mit. Pen-Pen ist toll. Ja, es wird auch sehr, sehr viel gestorben. Also es ist sehr viel Leid auch dabei. Auch wirklich, auch wenn es, ich habe das jetzt, die Geschichte jetzt nicht zum ersten Mal gelesen. Ich kenne die halt schon seit Jahren. Ich habe die als Teenager zum ersten Mal. Und dann greift man das ja ganz anders auf, wie ich sag mal, als Erwachsene dann nochmal. Es lohnt sich das auf jeden Fall mehrfach zu gucken, weil man auch viel mehr auch die Aussagen versteht, was die Teenager in dem Moment sagen, wie sie sich fühlen. Und man leidet auch viel mehr mit, wenn dann die Leute sterben, auch wenn man weiß, dass die sterben. Ja.
Mhm.
Ja, ist also übrigens erschienen bei Carlsen Verlag, gibt es auch noch neu zu kaufen in der... Also ich habe jetzt zum Beispiel welche, ich habe unterschiedliche Auflagen, muss ich dazu sagen. Hier ist zum Beispiel eine, das ist jetzt, steht gar nicht dabei. Ist das eine erste Auflage? Hm. Oh, ich habe hier eine erste Auflage, cool. Ja, ich habe hier eine erste Auflage, aber ich habe vorhin schon eins gesehen, das war zum Beispiel die 7. Auflage gewesen. Also.
Aber da gibt es noch nicht so Deluxe-Ausgaben, sondern die ganz normalen
Taschenbücher. Wundert mich ein bisschen, allein weil sie halt auch den Anime jetzt ja über Netflix nochmal rausgebracht haben. Das wäre eigentlich so, weil dieser Hype ist ja nicht vorbei. Also das ist ja dauerhaft präsent.
Stimmt.
Es gibt auch viele, die es nicht mögen. Ist legitim, muss man ja nicht mögen. Wer sich darin vertiefen kann, der wird verstehen, warum das Herz so dafür blutet für diese Serie. Ja. Habt ihr noch Fragen?
Nee. Finde gut, dass du einen Klassiker vorgestellt hast.
Es war ein Klassiker.
Übergibst du an mich?
Ja, Entschuldigung, ich habe was im Hals.
Hallo.
Das heißt gerne.
Also, Christine hat was im Hals, dann mach ich mal weiter. Ich war auch noch nicht so sicher, was ich als erstes nehmen, aber fangen wir mal damit an. Ich habe eine Trilogie gelesen, New Ork, schreibt sich tatsächlich N-U-O-R-K und klingt nicht nur wie New York, sondern ist, denke ich, ein postapokalyptisches Newark. Geschrieben, gezeichnet, koloriert von Olivier Vatin. Und wer die Lebende Tote gelesen hat, kennt den. Das ist nämlich derselbe. Nicht nur der gleiche, es ist derselbe Mensch. Die Comics sind im All-Verlag erschienen und dort leider vergriffen. Also ich habe die da noch gekauft, als es die auf der Webseite noch gab. Es gibt leider auch keine Webseite mehr bei dem Verlag. Weiß ich nicht warum, aber gibt es nicht mehr. Die kann man aber noch kaufen. Also ein Band kostet, glaube ich, so um die 16 Euro, hat so circa 60 Seiten. Und ich muss extrem aufpassen, nicht zu spoilern. Die Lebende Tote ist ja auf Vorlage einer Novelle, einer Kurzgeschichte erschienen von Stefan Wuhl. Der Name klingt so deutsch und ist tatsächlich ein Pseudonym. Der Autor heißt im Original, Pierre Perrault und hat in dieser Welt, wo es ja auch diese Krakenwesen gab, also die das gelesen haben, können sich vielleicht erinnern, ist bei Splitter erschienen, zwischen 56 und 59 geschrieben. Also 1956 bis 59, liegt also weit zurück. Und dieses Newark spielt in der gleichen, in derselben Welt. Es ist eigentlich sogar so, dass es wahrscheinlich besser ist, Newark zu lesen, bevor man die Lebende Tote liest. Das wusste ich aber nicht. Ich habe die Lebende Tote als erstes gelesen und fand es total geil. Also das fand ich super. Haben wir, glaube ich, hier auch schon drüber geredet im Podcast.
Ja.
Fantastischer Comic.
Großartig. Ja.
Und das ist dieselbe Welt, ist aber ein bisschen weiter zurück, würde ich sagen. Also man kann es nicht so genau einordnen. Aber die Welt ist auf jeden Fall, also ja, mehrere Jahrhunderte sind halt vergangen nach einer totalen Umweltkatastrophe. Also so ähnlich wie hier eben der Second Impact. Da ist nicht viel über. Ozeane sind ausgetrocknet und die Menschen haben sich total zurückentwickelt auf eine sehr primitive Stufe. Es gibt nur noch ganz wenige Stämme und in einem dieser Stämme gibt es ein schwarzes Kind. Und dieses schwarze Kind ist so ein bisschen, ja, das wird nicht wirklich anerkannt, möchte aber gerne durchaus auch im Vordergrund stehen. Weil, ja, es besonders ist. Dieses schwarze Kind erzählt auch und redet immer von sich in der dritten Person. Das ist so ein bisschen skurril. Es gibt einen Alten, der in die große Stadt geht. Also die Stämme leben mehr so ein bisschen ländlich. Also ländlich, da ist halt alles niedergewalzt, ne? Aber es stehen halt noch die Ruinen der Stadt. Und dieser alte Mann geht in die Stadt, kommt nicht zurück. Und dann geht das schwarze Kind ihn suchen. Es findet den schwarzen Mann, der ist tot. Und dann findet es aber noch viele andere Dinge in dieser Stadt. Und der erste Band ist wirklich eher so, dass er sich mit diesen primitiven Stämmen und man würde fast denken, man liest so eine Steinzeit-Saga. Also die Leute sind halt wirklich sehr stark zurückentwickelt. Aber im dritten Band schließt das Ganze, ja, also so eine fantastisch geniale Story. Es ist, glaubt mir, es ist Science Fiction at its best. Absolut. Und wie gesagt, zur Handlung kann ich nicht viel mehr sagen, außer dass es um Lieblingsthemen geht, die, also für mich Lieblingsthemen. Es geht um Klone, es Kolonien spielen eine Rolle. Ich mag ja gerne Sternenkolonien-Stories, also auch sowas kommt vor. Und vor allem diese Krakenwesen, diese intelligenten Krakenwesen, da sieht man jetzt viel, viel mehr von als in Die Lebende Tote. Also ich kann nur beides absolut empfehlen. Ich hatte schon gesagt, dass der Junge von sich in der dritten Person spricht. Das ist nicht nur skurril, sondern manchmal auch ein bisschen schwierig zu lesen. Aber ja, der Junge entwickelt sich auch sehr stark. Also auch seine Sprache entwickelt sich da. Und was ich nicht wusste, und zum Glück ist aber hier hinten im ersten Band, ist so eine kleine Biografie des Autors Stefan Wuhl, der ja die Vorlage geschrieben hat. Also es ist eine Novelle von Stefan Wuhl drin. Und da steht auch drin, dass dieser Stefan Wuhl, der ja von 56 bis 59 auf Französisch seine Werke geschrieben hat, sogar andere inspiriert hat. Und zwar Größen wie Möbius, Durier, Messier. Also das wusste ich alles gar nicht. Ich kannte den Stefan Wuhl nur von der Lebenden Toten. Und er hat auch die Vorlage geschrieben zu Herrscher der Zeit. Dieser Zeichentrickfilm, der ja dann als Comic Die Weise von Perdida bei Splitter erschienen ist. Also der Mensch ist echt krass. Und es wurde, glaube ich, ich habe mal ein bisschen recherchiert, nur eine Story, glaube ich, von ihm ins Deutsche übersetzt, damals in den 60ern. Ich glaube, in dem Utopia-Heft, in so einem Romanheft. Sonst ist nichts übersetzt worden. Ich muss unbedingt das Französisch verbessern. Wir sagen es immer wieder, weil es ist wirklich total krass gut. Es ist überraschend. Er legt eine perfekte Basis in dieser Story und ja, es ist kaum zu glauben, dass diese Story so viele Jahre auf dem Buckel hat. Es wirkt überhaupt nicht alt. So gar nicht. Jeder einzelne Band hat am Ende nochmal so ein Sketchbook. Das ist auch sehr schön. Also ich finde, die sind sowieso sehr schön gemacht. Zeichnungen sind ja, phänomenal. Es gibt viele Splash-Pages und der dritte Band hat sehr viel Text. Das hat mich ein bisschen, ja, es war ein bisschen schwieriger, ein bisschen ist falsch, sondern war schwieriger für mich, weil da musste man dann auf einmal so viel lesen. Nicht, dass ich nicht gerne lese, aber das war ungewohnt und war aber nötig, weil, glaube ich, einfach noch ganz viel erzählt werden musste im dritten. Vielleicht hätte man auch einfach 4 Bände draus machen können, aber wer weiß, der Originalverlag hat da vielleicht auch nicht mitgespielt. Das kann ich nicht sagen. Die Comics sind total voller neuer Ideen, obwohl sie halt eigentlich ja auf einem Klassiker basieren. Also ja, ist eigentlich auch ein Klassiker. Sind 2012 im Original erschienen und 2015 im All-Verlag. Wer daran jetzt Interesse hat, glaube ich, man sollte sich das schnell besorgen, weil beim Verlag ist es schon vergriffen. Man kann sie zwar noch kaufen, aber ich weiß nicht, ich glaube, bei mir im Comicladen zum Beispiel gibt es sie auch nicht mehr. Wäre schade, wenn das untergeht. Oder vielleicht bringt Splitter sie ja nochmal neu raus, weil die haben ja schon Sachen, die auf Novellen von Stefan Wuhl basieren. Ja, habt ihr noch Fragen? Richtig.
Wir winken jetzt erstmal alle kräftig in Richtung Splitterverlag.
Ja, genau. Kling, kling, kling.
Hallo.
Das ist echt so. Also ich darf wirklich nichts über die weiteren Verlauf erzählen. Aber wenn ich euch schon sage, Klone und Kolonien, das muss eigentlich schon reichen.
Und man die Lebende Tote ja vielleicht sogar auch schon gelesen hat.
Die Weise von Perdida, genau. Herrscher der Zeit gesehen oder irgendwie was in der Richtung. Es ist echt hervorragend. Ich hatte es auch als Tipp bekommen von irgendjemandem. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war, der gesehen hatte, ich glaube, das war bei mir im Blog, der gesehen hatte, dass ich Die Lebende Tote gelesen habe und es total fantastisch fand, auch die ganze Welt. Und ich dann gefragt wurde, hast du eigentlich Newark gelesen? Und daraufhin musste ich das mal schnell kaufen. Ich hatte dann Glück, dass es noch die letzte Exemplare beim Verlag gab, die ich im Sonderangebot bekommen habe. Bisschen angestoßen, aber stört mich nicht weiter. Ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Habt ihr Fragen? Habt ihr Bock drauf?
Tendenziell Bock drauf. Aber keine Fragen.
Mhm. Ja, ich würde eh nichts beantworten. Also es wird nur spoilern. Ja, großartig. Keine Fragen, keine Kommentare geben wir ab zu Ariane. Du hast noch was gelesen. Noch einen zweiten Titel, Reihe. Was war's?
Ich habe, wie soll's anders sein? Cats in Space.
Den habe ich als erstes erwartet, weil ich wollte als erstes das schon in den Raum schmeißen.
Okay. Nach Mord in Space kommt jetzt Cats in Space.
Genau. Und zwar heißt das Ganze Straight, ist eine Miniserie erschienen bei Dark Horse, bestehend aus 5 Heften, startete im August 2019. Und es geht dabei um eine Katze, die per Astralprojektion durch das Weltall reisen kann.
Das reicht schon. Brauchst gar nichts weiter erzählen. Das reicht. Ist gekauft.
Auch hier ist es wieder mal so, die Katze hat eine Besitzerin, sie heißt Chiara, sie ist Doktorin. In dem Fall ist Chiara auch eben eine sehr begabte junge Frau. Sie hat es geschafft, außerdem eben dem Lou ein Device zur Übersetzung zu machen. Das heißt, sie kann halt tatsächlich auch mit Lou in gewisser Weise kommunizieren. Zwar so ein bisschen eher abgehackt, aber es funktioniert. Sie können sich gut unterhalten. Du liebst seine Besitzerin und die beiden werden allerdings festgehalten. Sie sind in Gefangenschaft. Es soll eben aufgrund dessen, dass Lou eben per Astralprojektion reisen kann, gibt es gewisse Experimente, die an ihm durchgeführt wurden. Und er wird halt losgeschickt, dass er neue Welten entdecken soll. Und Chiara versucht halt einfach diese etwas gefährliche Situation, in der sie sich halt einfach befinden, diese ganze Bedrohung von ihm möglichst fernzuhalten. Damit er da nicht noch zusätzlich Angst hat, weil sie hat schon Sorgen darum, dass eben seine vielen Reisen sich negativ auf ihn auswirken können. Du wird losgeschickt, um Welten mit anderen Ressourcen zu finden. Denn auch hier ist es mal wieder so, die Menschheit hatte einen Punkt erreicht, wo sie sich wieder mal selbst fast vernichtet hat und versuchen jetzt krampfhaft auf ewig zu überdauern und versuchen dafür halt möglichst viele Ressourcen zu finden und alles, was hilfreich sein kann. Und da wird quasi sehr viel auf diese kleine Katze abgeladen, was ihr eben alles nicht so richtig bewusst ist. Und es kommt halt, wie es kommen muss. Lou entdeckt mehr und mehr die Wahrheit. Chiara ist eben in dieser Situation gefährdet. Lou kriegt mit, dass Chiara gefährdet ist. Und ich glaube, ab dem dritten Heft habe ich ständig geheult. Es ist, am Ende ist es eine spannende Geschichte, aber es ist halt auch eine traurige Geschichte. Diese kleine Katze kann einem echt das Herz brechen. Das ist ganz, ganz furchtbar.
In New York spielt übrigens ein Bär mit. Der hat eine wichtige Rolle. Das ist auch was mit Tieren.
Katze zieht er.
Sprechende Katze in dem Fall, ja sogar.
Okay. Du gewinnst.
Außerdem sind in meinem ersten Comic die gesamte Menschheit gestorben, ja? Und zwar also nicht nur die gesamte Menschheit so eben auf der Erde, sondern ne, hier mal das gesamte Weltall ist zusammengebrochen. Ich glaube, in Sachen Toten habe ich schon gewonnen.
Ja, ich habe da gleich noch was.
Sandra will also rüber, ja? Sandra will da drüber. Ich habe eine sprechende Katze, die per Astralprojektion durch die Galaxie reisen kann, mit anderen Völkern in Kontakt tritt und mit ganz furchtbaren Erkenntnissen konfrontiert ist und sich mit ihrer Besitzerin und der Gefährdungslage auseinandersetzen muss und alles. Und wie gesagt, ich war...
Das erinnert mich irgendwie an meine Katzen. Die muss ich auch mit anderen Wesen auseinandersetzen. Kommunizieren. Ja, ist schlimm. Hat einen schweren Job.
Furchtbar, oder?
Ja. Wer weiß, was die so in ihrer Freizeit machen nachts.
Wo ist eigentlich Flo?
Astralprojektion. Ja.
Wo Heimlich. Ist eigentlich Flo?
Der Autor hat das übrigens auch. Er hat Leserbriefe beantwortet und so. Und auch darin kommt dann vor, dass er ebenfalls eine Katze hat und davon ausgeht, dass seine Katze auch in Wirklichkeit eben per Astralprojektion reisen kann. Ähnlich wie er auch schon beim Captain Ginger. Leserbriefen ja auch von den Autoren behauptet wurden, dass es da ja quasi sie ihre Katzen selbst interviewt haben, die die Vorlagen für die einzelnen Charaktere waren. Es ist, ja, man stellt fest, Katzenhalter sind kreative Menschen. Oder viele zumindest.
Kein Comic-Klatsch ohne Katzen.
Korrekt.
Und zum dritten Mal die Frage, wo ist eigentlich Flori?
Der ist weggesperrt, Mann.
Ach so.
Weil er sonst zu laut ist. Weil du
eben sagtest, mit anderen Wesenheiten müssen die sich
rum... Nee, den habe ich eingeschlossen, weil der ist heute ein bisschen aufgedreht. Der hat hier vorhin...
Ja, aber ich dachte, den meinst du.
Dass die Katzen, wer weiß, vielleicht unterhalten Flori. Die sich gerade per Telepathie und sie erzählt... Die liegt nämlich auf meinen Schoß, die Katze. Die erzählt dem Flori jetzt halt durch drei Wände hindurch, was ich hier mache.
Die sagt, oh, und die andere hat schon wieder einen Comic über Katzen im Weltall mitgebracht.
Und Christine kauft den einfach nicht für uns.
Voll doof. Dabei können wir dann lernen, wie Astralprojektion funktioniert.
Das Schlimme ist, die Katze guckt mich gerade an, als ob die uns zuhören würde.
Ja. Würde mich nicht wundern. Die hört den Hall.
Ja, ja.
Ja, aber auch Straight wurde leider nicht übersetzt bisher.
Weil es ja könnte ja noch.
Ja, wenn die Katzen an die Macht kommen,
dann übersetzen sie das.
Sowieso. Dann ist der Comic Pflichtlektüre. Um zu zeigen alleine, wie sehr sie von der Menschheit ausgenutzt wurden.
Genau.
Ja, noch Fragen?
Nein.
Nee, Stray Cats fällt mir dabei straight ein. Die Stray Cats.
Es ist ein kleiner Streuner, das stimmt schon. Ja, dann Christine.
Ja, Mia sitzt auf meinen Notizen. Würdest du mal bitte da runtergehen?
Soll ich einspringen?
Der Blick ist göttlich. Beweg deinen Arsch runter, komm, husch, husch.
Vergiss es.
Wenn die netten Worte nicht funktionieren, muss ich halt schubsen. So. Dann kommt die zweite Manga-Reihen-Vorstellung.
Ah, die hätte ich jetzt fast schon gebraucht gekauft übrigens. Ich weiß ja, was es ist. Und da wurde mir das tatsächlich angeboten.
Wenn du ein gutes Angebot hast, schlag zu, weil einzelne Bände davon wären echt teuer verkauft. So, damit jetzt jeder weiß, wovon wir reden. Es geht um eine Manga-Reihe, die heißt Eden, It's an Endless World. In 18 Bänden abgeschlossen, ist in den Jahren 1997 bis 2008 erstmal erschienen. Und jetzt kommen wir zum Zusammenhang zum ersten Band. Der Mangaka hat Hiroki Endo, hat Neon Genesis Evangelion geguckt und diese ganze Komplexität da drin hat ihn dazu veranlasst, Eden zu schreiben. Er hat sich davon inspirieren. Wobei man sagen muss, Neon Genesis Evangelion haben sich sehr viele inspirieren lassen.
Wer weiß, was wir schreiben, wenn wir das gesehen haben.
Das ist... Ja, ich habe es halt Sandra schon vorab empfohlen, ohne dass sie überhaupt wirklich wusste, um was es geht. Einfach, weil ich gesagt habe, das wäre einfach vom Inhalt und von der Komplexität halt in eine Richtung, die Sandra interessieren würde. Halt, weil ich halt auch weiß, was du anders so für Manga schon gelesen hast. Also, wir rollen das Feld von hinten auf. Es geht mal wieder um eine Pandemie.
Hey!
Allerdings ist sie nicht ganz so radikal, beziehungsweise was die Auslöschung der Menschen angeht. Und zwar im Jahre 2060 werden nach einer Pandemie mit einem fiesen Virus 15% der Weltbevölkerung ausgelöscht. Dieser Virus ist sehr fies, weil durch ihn das Immunsystem hyperventiliert. Heißt, es kommt... Ich werfe mal kurz Fachbegriffe in dem Raum. Die Endozytose und die Exozytose, die können nicht mehr funktionieren. Sprich, es kommt zu einem zellulären Erstarren. Und der Körper bildet eine extrem harte Hornhaut. Das heißt, es funktioniert kein Stoffwechsel mehr und der Körper verfault von innen. So, das ist der Virus. Man weiß nicht, woher er kommt. Komisch, das hatten wir irgendwie, kommt mir das bekannt vor. Er war ganz plötzlich da. Und es haben in der Zeit halt dennoch, ich meine, es sind ja in Anführungszeichen nur 15%, die ihn nicht überlebt haben, haben halt einige überlebt. Unter anderem halt auch zwei Kinder, die Enoa und Hannah heißen. Die werden in einer Art Biosphäre namens Eden leben die, mit einem der erwachsenen Überlebenden, der allerdings infiziert ist und jetzt quasi den Virus, die Zerstörung nur hinauszögert ein bisschen, leben die da so ein bisschen abgeschieden. Und eines Tages kommen halt auf diese Insel mit der Biosphäre, wo sie halt auch von der Luft halt ein bisschen abgeschieden sind, wo dann aber immer gesagt wird, hier, seid vorsichtig, nicht, dass ihr auch, wir wissen ja nicht genau, wie weit ihr immun seid und so, kommt dann auf einmal die UNO und will die Kinder mit in die Zivilisation nehmen. Warum? Ja, ganz eigennützig, die Kinder haben ja Antikörper und man möchte daraus entsprechend halt Impfstoffe basteln. Ja, es kommt allerdings zu einem fiesen Handgerangel und Gemenge, einem Kampf, wo man nicht genau weiß, wie das Ende vom Lied ist. Auf jeden Fall fällt da auf jeden Fall zum ersten Mal der Begriff Propataria. Ein Begriff, den man sich auf jeden Fall merken sollte, weil der wird noch sehr, sehr, sehr oft vorkommen in dem Manga. Und weil diese Organisation hat eins Inoas Vater erschossen. Warum, wieso, weshalb die Eltern von den beiden überhaupt nicht unbedingt zwingend an dem Virus gestorben sind, sondern eventuell durch andere Dinge, ist eine andere Geschichte, wird alles aufgeklärt. Auf jeden Fall kommt auf einmal ein Cut. Wir begeben uns in die Zukunft, 20 Jahre später. Und auf einmal ist da ein Junge namens Elijah. Also es spielt alles in Südamerika überwiegend. Er lebt allein, zieht durch die Gegend. Du siehst halt die zerstörten Städte, alles ist runtergekommen. Er schlägt sich halt mehr schlecht als recht durchs Leben. Und sein einzigster Begleiter ist ein Roboter namens Cherubim. Ich weiß, es ist nach diesem Engel da benannt. Ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Das ist halt. Ich weiß nicht, ob der Cherubim oder Bim, ich weiß nicht, wie er genau ausgeschrieben ist. Er wird mit CH geschrieben. Das ist das, was mich so. Also, ich habe ihn immer beim Lesen.
Also, diese Baby-Engel-Teile.
Ich habe ihn halt immer so Cherubim ausgesprochen während des Lesens im Kopf. Ich weiß halt nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ja. Er findet dann halt eines Tages auf einmal eine Kinderleiche und ist halt sehr verwirrt, weil er feststellt, dass das halt nicht von damals sein kann, von dem Virus, sondern sie recht frisch ist. Und es wundert ihn, weil man ja eigentlich darauf hinaus ist, die Bevölkerung wieder in Gang zu setzen, dass halt die Next Generation mit den Antikörpern halt überleben kann, die nicht anfällig ist für diesen Virus. Und während er da halt so forscht und wütet mit seinem kindlichen, okay, es ist halt schon Teenager, es geht schon in die Teenager-Richtung, wird er auf einmal von einer Gorilla-Bande aufgegriffen und entführt. Und lernt da zum ersten Mal eine Frau namens Sophia kennen. Und Sophia ist keine Frau in dem Sinne, sondern Sophia ist quasi nur noch das Hirn, sagen wir mal das Hirn, einer Frau, die in einem synthetischen Körper lebt, der wie ein Kind aussieht. Damit hat er zum ersten Mal Kontakt mit Wesen, die künstlich erschaffen wurden. Und das sind so Wesen, die halt auch sich in Computersysteme einhacken können, die Roboter kommandieren können. Also so ein Wesen ist sie, die halt über eine Menge Wissen verfügen. Sie ist also ein sehr mächtiges Wesen, also eins der mächtigen Wesen. Es kommt später im Laufe der Geschichte noch jemand hinzu, die alle in Verbindung mit dieser Sophia stehen. Wer genau die Sophia ist und was das überhaupt mit der Vergangenheit zu tun hat und wer überhaupt dieser Elijah ist, das kommt alles raus. Denn die Geschichte wird von da an richtig komplex. Man denkt am Anfang, ja, ist halt ein Virus, alles sind dahin gerafft, man baut einen Antikörper und ja, gucken wir mal, was danach passiert. Da kommt halt, finden sie einen Impfstoff und die Menschheit sind alles sind friedlich und glücklich und nein, sind sie nicht. Also es geht wirklich so weit, dass man feststellt, dass die Menschheit sich überhaupt nicht wieder aufgerappelt hat, dass die eigentlich im Kampf gegeneinander stehen und vor allen Dingen diese seltsame Organisation Pro Patria, die ist immer wieder, rückt die in den Vordergrund und es wird sehr politisch auch zeitweise, allerdings nicht so politisch, dass man sagt, oh, gähnend langweilig, sondern es ist Politik auf einer Ebene, die man gerne liest, weil es geht auch viel um zwischenmenschliche Beziehungen. Es kommt halt raus, wer diese Elijah ist. Es kommt raus, was überhaupt mit Inoa und Hannah damals passiert ist, weil über die beiden erfährt man nur sehr spärlich ein paar Geschichten. Und ich sage jetzt mit Absicht nicht, wie die Verbindungen sind, weil ich finde, das sollte man so ein bisschen selbst herausfinden. Das macht so ein bisschen die Geschichte aus. Man begleitet quasi über 18 Bände hinweg den Elijah mit seiner Zukunftsgeschichte und seiner Vergangenheit. Und der Junge macht eine extreme Entwicklung durch. Ob sie nun positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt wirklich eine Geschichte, die bis, also die Geschichte über das Leben eines Jungen, der aller gleichzeitig die Menschheit polarisiert in dem Sinne. Wunderbar komplex, in 18 Bänden, die man nicht mal nebenbei gelesen hat, sondern die sehr viel Text beinhalten. Und man muss da schon genau lesen. Irgendwo habe ich gelesen, es sind 3600 Seiten ungefähr, die 18 Bände. Also es sind nicht dünne Bände, es sind teilweise auch etwas dickere Bände. Ja. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal gelesen. Komplett. Ich wusste immer nur grob, um was es geht. Und ich bin auf jeden Fall begeistert. Wie gesagt, die ist leider nicht mehr neu erhältlich. Die gibt es nur noch gebraucht. Und manche Bände davon werden halt sehr teuer im Internet verkauft. Aber wenn man Glück hat, trifft man halt wirklich auf Leute, die einfach komplett die komplette Sammlung verkaufen. Und dann kann man schon teilweise Schnäppchen machen.
Hm. Ich habe jetzt immer Band 1 bis 10 gesehen. Das sind wahrscheinlich
ja, die, die man leicht kriegt. Ja, weil gerade die letzten Bände, ne, werden sehr teuer auch manchmal verkauft.
Ja. Also Band 1 bis 10 zum Beispiel 40 Euro mit Porto.
Ist ja, jetzt auch nicht teuer. Ich glaube, die 80, die ist 18 Bände, hier haben wir, glaube ich, was war das mit 80 Euro? Das war wirklich ein Schnäppchen gewesen.
Ja, das klingt gut.
Das ist aber auch schon wieder 2 Jahre her. Hm. Hab ich damals entdeckt.
So lange lagen die bei dir rum?
Nicht bei mir.
Ach so.
Die sind ausgeliehen.
Ich habe mich gefragt.
Ja.
15% sind gestorben.
Ja.
Entspricht das eigentlich dem, was jetzt schon so hier bei uns?
Das weiß ich nicht. Man muss dazu sagen,
dass. Also ich weiß gar nicht, wie viel Prozent haben wir jetzt so?
Weiß ich nicht. Man muss dazu sagen, dass der Virus nach den 15 Jahren natürlich nicht weg ist. Der existiert immer noch. Das ist eine zweite Komponente, die immer wieder auftaucht und die auch noch ein paar Überraschungen, so mit Mutationen und so, das kennen wir ja gar nicht.
Nie gehört.
Es ist halt immer wie in der Science Fiction, ne? Also jetzt Pandemie ist auch ein Thema oder auch andere Sachen. Die Leute haben sich das halt vorher auch schon ausgedacht. Es gibt es halt alles schon.
Ja, es gibt ja Pandemiepläne. Es ist ja jetzt nichts, was ausgedacht ist. Es gibt ja Szenarien, die wurden wissenschaftlich schon mal durchgespielt. Es ist halt nur faszinierend, dass halt sowas vor Jahren, das ist jetzt auch schon eine ältere Geschichte, 1997, der erste Band erschienen, dass man damals halt wirklich schon gesagt hat, was da halt alles auf einen zukommen könnte. Ich meine, es ist ja in Anführungszeichen recht harmlos mit den 15%.
Ja.
Okay, der Virus ist auch sehr fies, der da. Weil man weiß übrigens auch nicht genau, wie er übertragen wird. Das ist auch sehr fies. Und das Zeug möchte ich auch nicht haben, von innen vergammeln.
Nee, ist total eklig, ne? Ich stelle mir das, hab mir auch eben, als du es gesagt hast, vorgestellt, so, dass, wenn man den dann so in der Mitte durchhackt, kommt dann so dieses raus. So.
Ja, du erstarrst halt immer mehr. Du kannst halt irgendwann nur noch mit den Augen blinzeln. Du vergammelst halt quasi von innen. Ja, und manche lassen sich halt.
Außen fest und innen Maden.
Ja, es gibt dann halt schöne blutige Szenen, wenn dann mal jemand die Treppe runtergeschubst wird, der von außen hart ist und innen halt schon Matsch. Und so. Also,
platzt dann auf.
Ja, das sieht sehr schön aus. Ja, es gibt halt auch Leute, die jetzt sich halt so ein bisschen umbauen lassen quasi. Also es geht auch, das ist dann der Science-Fiction-Touch da mit drin. Mhm. Gibt da fiese, böse Sachen. Es ist halt immer die Frage, Mensch oder Maschine? Virus oder Mensch?
Ja.
Diese Frage wird hier drin auch gestellt. Und der Mensch zerstört sich ja vom Prinzip eigentlich auch wieder selber. Ist immer das gleiche Spiel.
Auf jeden Fall gut. Ich habe es auch auf jeden Fall hier auch nochmal aufgeschrieben. Wie gesagt, wir hatten irgendwie drüber gesprochen und irgendein Algorithmus, der uns gehört hat, hat mir dann so eine Werbung reingespült von einem Portal, wo man gebrauchte Dinge kaufen kann. Eden 1 bis 10 hier in der Nähe sogar zum Abholen. 40 Euro.
Also wir haben das damals, ich habe das auch auf so einem Portal entdeckt.
Geheime Quellen haben wir.
Ja. Also Eden zählt auch schon mit zu den Klassikern und teilweise, weil es halt auch nicht jeder kennt, so man kann schon fast sagen, zu so einem Geheimtipp, weil es halt auch nicht jeder kennt. Wobei es auch vom Zeichenstil her... Jetzt vom Zeichenstil her ist es halt auch was der Sandra auch zusagen würde, weil es halt sehr realistisch auch gezeigt ist.
Mhm.
Und es ist halt auch einer, das ist genauso wie auch bei dem anderen, der ist halt sehr gut gealtert, muss man dazu sagen.
Ich würde auch eher zu Eden greifen.
Ja, ich würde auch eher sagen, Eden ist was für dich, der andere ist nichts für dich.
Ich glaube, ich habe, glaube ich, mal in die Anime-Serie reingeguckt und war mir nicht so sicher.
Ich glaube nicht, dass, nee, ich glaube, Eden ist eher was für dich.
Ja. Ich lese jetzt erstmal 20th Century Boys zu Ende. Der 21st kommt im April und ich habe die letzten drei lese ich dann. Freue ich mich schon. Da gibt es ja auch was mit dem Virus und so. Ja. Möchtest du dich übergeben?
An dich, ja. Gerne.
Oder Ariane, hast du noch Fragen?
Ich habe keine Fragen.
Gut, dann jetzt mal aufwachen. Jetzt kommt was Lustiges. Ja, ihr könnt ja weghören.
Jetzt machen wir Warteschleifenmusik.
Zuhörende. Ich habe mitgebracht Kaputt und Sersky von Louis Trondheim. Ihr kennt den, weil ihr Maggie Garrison gelesen habt. Und ich liebe diesen Autor sowieso. Also er macht ganz viele skurrile Sachen, so wie Don John oder auch Alien, Mr. O, Mr. E. Also manche von euch, die uns zuhören, kennen da vielleicht was von ihm. Kaputt und Sersky sind so zwei Typen, so Außerirdische. Der eine ist so ganz lang und dünn. Ich muss immer gucken, das ist Sersky und der andere rund. Und das ist Kaputt. Und die beiden, der Band heißt, warte, Die Halunken der Unendlichkeit, Band 1. Ist erschienen bei Reprodukt, ist ein Softcover-Album, hat 32 Seiten, kostet nur 8 Euro. Lohnt sich, kann ich jetzt schon sagen. Hört sich so an. Es sind so kleine Storys drin, ne? Und es ist einfach so lustig. Moment, wo ist mein Zettelchen hier? So. Die versuchen halt, andersrum. Die beiden sind total angefressen, weil das sind Piraten und die wollen Welten erobern. Aber sie scheitern. Jedes Mal wieder. Sie scheitern immer wieder. Und sie haben halt auch keinen Bock drauf, irgendwas zu erobern, ohne jemanden in den Hintern getreten zu haben. Das ist halt einfach Mist. Da haben sie keine Lust zu. Aber sie haben halt tierisch viel Glück, sodass ihnen immer wieder Planeten einfach so in die Hände fallen. Aber das wollen sie nicht, deshalb ist das für sie halt immer wieder ein Fehlschlag, also ein Fail, ja, weil sie wollen wirklich Leuten in den Hintern treten, einfach fies sein. Das sind so richtig schöne Agro-Halunken. Ich habe das übrigens gelesen, nachdem ich gesagt habe, ich schreibe nicht mehr für das Magazin, was wir am Anfang, weil ich einfach brauchte das so zum Abreagieren. Dafür ist es halt also echt mega gut. Das ist schon ein bisschen älter, ist Anfang 2000 erschienen. Und als ich recherchiert habe, habe ich festgestellt, erstmal habe ich mich gewundert, warum gibt es nur einen Band? Es gibt eine Serie. Es gibt eine tatsächlich 26 Episoden lange franco-kanadische Serie, französisch-kanadische Serie. Und man kann die alle auf YouTube gucken. Da gibt es 78 so kleine Folgen, 8 Minuten. Weil wahrscheinlich jede reguläre Folge immer, also jede reguläre Episode gleich mehrere Storys beinhaltet hat. Und die erste ist tatsächlich auch die erste, die hier in diesem Album drin ist. Es sind immer nur so ein paar Seiten und dann kommt eine neue Story, ne? Ich lese euch mal ein Beispiel vor. Kaputt und Sersky, die kommen halt bei dem Planeten Woombala an. Das ist der Planet des Spiels in ihrem kleinen Raumschiff. Es war alles total grell, bunt und schräg und so. Und die geben sich auf diesem Planeten ganz der Lust des Spiels hin. Und dann fliegen die da so lang. Wie, du hast keine Lust? Ich habe keine Lust, König eines Planeten mit fröhlichen Leuten zu werden. Ich will, dass die Leute unglücklich sind. Ich will in den Hintern treten. Ich will Bevölkerungen vernichten. Ich will Schwachsinn. Ich will Zehen pulverisieren, Ohren abschneiden, Kniescheiben zermalmen, in Handrücken zwicken und die Haut verdrehen. Nein, du verstehst nicht. Alle spielen. Das heißt, es ist jede Menge Kohle im Umlauf. Okay, wir klauen die Kohle, werden Könige und verbieten dann das Spiel. Und dann werden die Leute unglücklich. Und dann? Wann legen wir die Leute um? Mal sehen. Vielleicht, wenn wir ihnen alle ihre Kohle klauen. Und wenn wir Könige sind, können wir sie trotzdem umlegen? Du bist vielleicht sensibel. Natürlich können wir sie umlegen. Keine Sorge. Es ist so großartig. Das war von Seite 21, wo sie beim Planeten Wumbala angekommen sind. Und wie gesagt, das ist halt echt, in jedem Abenteuer geht es so ab. Es lohnt sich, glaube ich, einfach mal die kleinen Episoden anzugucken. Ich habe das tatsächlich direkt erst vor dieser Folge entdeckt, dass es da eine Zeichentrickserie, also eine Cartoonserie gibt. Das wusste ich nicht. Welch ein Albtraum. Um ein Haar wäre ich Herr des Universums geworden, ohne auch nur in einen Hintern getreten zu haben. Ariane.
Ist die Serie auf Französisch?
Nein, Englisch.
Juhu!
Ja, genau. Ist auf Englisch. Ich habe auch Angst gehabt, dass sie auf Französisch ist. Nee, das kann man angucken.
Wobei YouTube ja mit Glück sogar Untertitel gehabt hätte.
Das kann man, glaube ich, einblenden auch, ne? Untertitel?
Ja, manchmal geht es halt, dass da auch übersetzte Untertitel dann eingeblendet werden.
Also die 8 Euro lohnen sich total. Also wenn ihr, ja, das können auch natürlich auch Kinder lesen. Also ich finde es schon vom Vokabular voll okay. Die sind halt fies, ne? Ja. Aber warum nicht? Also ich finde fies sein gut. Bist du kaputt? Ja. Und du bist bestimmt großer Haufen Scheiße. Ja, sehr gut. Und leider keine weiteren Comics. Ich habe keine Ahnung, warum. Und als ich weiter recherchiert habe, ich wollte ja wissen, wie man Louis Trondheim eigentlich ausspricht, weil das sieht ja so englisch aus, der Name. Aber er ist ja Franzose. Hoffentlich stimmt das, was ich jetzt gesagt habe. Und da habe ich eine Dokumentation über ihn gefunden. Zu Hause mit Louis Trondheim von Arte. Auch total cool. Wo gezeigt wird, wie er zeichnet und wie das da bei ihm aussieht. Und da ist so ein Zeichentisch, so ein Leuchttisch. Und in der Mitte ist so eine, müsst ihr euch so vorstellen, so eine kleine Fläche, wo er zeichnen kann. Und alles drumherum ist voll gestapelt mit Zeug. Also alles komplett voll. Ja.
Also so, wie es bei uns auch aussieht, nur ohne Leuchttisch.
Ja. Genau. Und die Doku ist auf Französisch, aber mit deutschen Untertiteln. Gibt es 2 Teile. Zu Hause mit Louis Trondheim. Ist eine Deutsche, die ihn da besucht und die selber Fan ist. Und total gut. Ja, das war nur kurz. Kurz und schmerzlos. Aber man muss ja auch mal was Lustiges zwischendurch haben. Ach komm. Ich schon.
Es wurde auch in den Hintern getreten und es sollen Leute umgebracht werden. Ich lasse das durchgehen.
Ja, durchgehend. Es passieren ganz viele doofe Sachen, also die sie gar nicht wollen. Die sind dann nett zu denen und so. Oder wollen ihnen den Planeten schenken. Oh nein, wir wollen das nicht. Ariane, bevor du weitermachst, kommen wir noch zur Frage der Folge. Gibt es Leben auf anderen Planeten?
Ja, klar.
Okay, genau. Nächste Frage.
Jetzt kannst du weitermachen.
Okay. Nachdem ich jetzt aber 2-mal im All war, wollte ich jetzt auf der Erde bleiben.
Okay.
Ausnahmsweise.
Mit welchen Tieren jetzt?
Menschen. Sorry.
Men on Earth.
Ja, es sind die Menschen und wir sind alle gleich. Oder halt vielleicht auch nicht, denn es geht in Symmetry, der ist auf Deutsch 2017 bei Panini erschienen und beinhaltet die Hefte 1 bis 8. Darum, dass auf der Erde, wenn Kinder geboren werden, sie alle gleich behandelt werden, alle gleich erzogen werden. Mit 13 werden sie dann zum Bürger und können ihren Namen und ihr Geschlecht selbst auswählen. Und sie werden halt alle geboren mit einer Rainer im Kopf. Das ist eine künstliche Intelligenz, die ihnen quasi durch den Alltag hilft, Empfehlungen gibt, sagt dir dann auch, hier übrigens die Frau 3 Meter von dir entfernt rechts, die ist kompatibel zu dich denn oder zu dir, denn Beziehungen beschränken sich oftmals nur auf Fortpflanzung. Man macht einen Vertrag für 1 Jahr und es ist halt schon höchst ungewöhnlich, wenn Paare länger als 10 Jahre überhaupt zusammenbleiben. Geboren wird der Michael, der mit seinem Bruder Matthew in einen Urlaub fliegt. Es ist tatsächlich ein Zufall, dass Michael und Matthew sich überhaupt kennen, denn nur eben für die Bindung anfangs, für 2 Jahre, bleiben die Kinder bei den Eltern. Danach kommen sie halt in eine Bildungseinrichtung und werden eben von Androiden oder Robotern, also es gibt da halt verschiedene Ausprägungen der künstlichen Intelligenzen, die das Ganze zentral gesteuert durch Sol, der zentralen künstlichen Intelligenz, die halt einfach quasi die gesamte Menschheit sozusagen verwaltet. Die beiden Brüder fliegen in den Urlaub, es kommt dort zu einem Unfall und ihre Rainer wird eben von diesem Sol abgetrennt. Das heißt, ab da wissen sie nicht mehr, was sollen sie eigentlich tun und müssen anfangen, wirklich selbst für sich zu denken, Entscheidungen zu treffen, versuchen klarzukommen und vor allen Dingen auch mit ihren Emotionen klarkommen. Denn was sie bis dahin nicht wussten, ist auch, dass eben durch die Rainer gesteuert sie regelmäßig Medikamente bekommen, damit sie quasi dauerhaft ruhig und glücklich sind. Das heißt, sie haben das erste Mal überhaupt Angst, können eben auch durchaus auch mal Liebe empfinden, was für die auch nicht gängig war. Und vor allen Dingen passiert das, was ihnen überhaupt nicht klar ist, denn alle Menschen sind für sie gleich. Und plötzlich treffen sie eine Frau, Marciela, die eine Latina ist. Und sie finden halt in diesem Zuge heraus, dass es quasi 4 Fraktionen an Menschen gibt. Das ist aber nur den Ältesten immer bekannt, dass, wenn sie in den Rat gewählt werden, dass es überhaupt 4 Fraktionen Menschen gibt. Denn es ist einfach, es sind alle gleich. Alle denken gleich, alle handeln gleich. So entstehen keine Kriege, so können wir uns nicht selbst vernichten. Und einfach diese pure Existenz, dass es Leute gibt, die anders aussehen. Und vielleicht auch irgendwie emotional andere Bindungen zur Familie haben. Ja, noch nicht mal unbedingt emotional, aber für die vielleicht bestimmte Dinge wichtiger sind als für andere. Das sind Konflikte, die sie komplett versucht haben, eben außen vor zu lassen. Und durch diesen Zwischenfall wird ganz viel ausgelöst. Der Michael und Marciela werden auch ein Paar und bekommen auch ein Kind. Und es ist halt, die ersten 4 Hefte sind sozusagen die Vorgeschichte, wo man dieses Ganze erfährt. Und ab dem Heft 4 lernen wir dann das Kind der beiden nämlich kennen. Da ändert sich dann auch das Lettering, weil bis Heft 4 wird quasi alles aus Michaels Sicht erzählt. Und dann wird es von seiner Tochter weiter erzählt und das Lettering, ihre Gedanken eben entsprechend auch angepasst.
Also ich musste die ganze Zeit, erst musste ich an Alexa denken und dann musste ich an unsere heutige junge Generation denken, die nur, ich breche es runter, deshalb nur auf Smartphones schaut und von der Elektronik und von diversen Portalen und Apps abhängig ist. Was ist, wenn auf einmal plopp alles weg ist? Oh mein Gott, wir können auch miteinander reden. Wir haben Emotionen, ja. Wir haben Gefühle, es gibt unterschiedliche Menschen und so. Kein Computer schreibt uns mehr. Irgendwie muss ich jetzt gerade daran denken. Ich weiß gar nicht, warum. Ja.
Aber es ist halt tatsächlich so, also in Symmetry heißt es quasi, Diversität ist verboten. Das heißt, du darfst gar nicht anders sein als die anderen Menschen um dich herum. Und eben allein diese Tatsache, dass es Menschen gibt, die anders aussehen als du selbst, ist für die halt einfach schon so, warum sieht die so komisch aus? Warum spricht die auch noch anders? Hast du die Hautfarbe gesehen? Und sie, das ist eben, in dem Fall gibt es da die Fraktion der Weißen, der Latinos, der Asiaten und der Schwarzen. Und die Tochter wird die dann später tatsächlich auch alle kennenlernen. Und wie die jeweilige Struktur dort ist und dass diese 4 Fraktionen auch alle eben durch die zentrale KI gesteuert werden. Und was das für Konflikte halt vielleicht auch in der KI auslöst.
Ist es eigentlich abgeschlossen in der, ist eine Miniserie, hast du gesagt, ne? 1-8?
So richtig hundertprozentig kann ich das nicht beantworten. Es ist halt als Symmetry Band 1 verkauft worden. Für mich ist die Geschichte halt in diesem Band abgeschlossen. Ich weiß es nicht, ob es dann tatsächlich noch weitergeht nach den ersten 8 Heften. Hm. Das ist im Englischen halt tatsächlich auch bei Image, auch unter dem Imprint Top Cow, genau wie Infinite Dark erschienen. Aber ja, wie gesagt, also im Internet steht wieder Band 1, auf dem Comic selber drauf steht nicht Band 1. Also für mich ist die Geschichte da abgeschlossen. Vielleicht gibt es dazu mehr, vielleicht wurde später noch mehr geschrieben, aber das ist erstmal in sich schlüssig und rund abgeschlossen.
Ja. Was soll man mehr dazu sagen? Ich habe irgendwie bei Symmetry, ich habe immer so ein Cover vor mir, weil das ist das, glaube ich, nicht. Wo so jemand mit so einem Fernsehkopf irgendwie ist. Gibt es das nicht auch in Saga?
Den Fernsehkopf gibt es in Saga. Bei Symmetry auf dem Cover ist ein Androide sozusagen zu sehen. Der hat halt auch, als hätte er ein größeres Display quasi als Gesicht. Als würde er einen Helm tragen, sieht es fast schon aus.
Ja, dann ist es doch das.
Ich habe gerade mal eben den Link da reingeschmissen.
Ja, dann ist es doch das, was ich dachte. Hatte mich bisher bei Panini immer nicht so gereizt. Ich hatte das nämlich mal gesehen und auch vorher im Previews schon. Weiß auch nicht, klingt aber ganz interessant.
Es ist definitiv nicht uninteressant. Es ist halt mal wieder eine spannende, die Menschheit hätte sich mal wieder fast selbst ausgerottet und jetzt versucht eine KI es zu regeln. Damit wir überleben, Geschichte.
Ja, wir haben alle keine Utopien dabei, ne? Also, das ist keine netten.
Ganz eindeutig.
Gibt's ja auch nicht so viel.
Wahrscheinlich haben die Leute halt nicht so viel Zutrauen in uns. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit es verbocken wird, ist vermutlich einfach irgendwie größer, als dass wir es packen.
Christine, hast du noch Fragen? Sonst könntest du direkt weitermachen mit deiner Comic-Reihe.
Nee, ich habe keine Fragen mehr. Mein Alexa habe ich schon reingeworfen.
Ich ja, sag dann das Wort Siri, nicht, weil die weiter. Springt uns hier an. Die steht hinter mir.
Aha, Sandra ist schon befallen.
Ja, schon lange.
Ja, ich sag ja, ne, Siri macht jetzt weiter.
Existiert in meiner Welt nicht.
Meine auch aber nicht, mein deswegen kann ich das hier auch gefahrlos sagen.
Mein Mikro
sagen.
Heißt Samson. So, jetzt machen wir den Samson weiter. Ich habe mich für einen Comic noch entschieden. Jetzt habe ich nicht meine Einleitung vor. Ja, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, es ist 4 Bände bei Image erschienen, in Deutsch schon beim Splitter Verlag. Es gibt davon noch eine Fortsetzung, wo es gerade ein bisschen Trubel um den letzten Band gibt. Toll, Amerika. Und es geht um die Sender von Jeff Lemire. Eine Reihe, die Sandra jetzt inzwischen auch schon gelesen hat.
Nein.
Mann.
Aber ich habe den ersten gelesen.
Toll.
Aber sind das nur 4?
6.
Hast du eben 4?
Habe ich 4 gesagt?
4 sind bei Splitter erschienen.
Ach so, okay. Weil ich habe.
Nee, ich glaube, bei Splitter ist schon komplett. Okay. Ich glaube, ich habe vorhin mal geguckt und ich glaube, ich bin der Meinung, ich habe 6 gesehen.
Ich glaube, bei Splitter kommen jetzt auch schon Ascender.
Also ja, stimmt. Serie. Bei Splitter ist auch schon Ascender jetzt.
Ja.
Ja, aber ich habe auch nur den ersten.
Also ich befand mich die ganze Zeit auf der Erde. Jetzt gehe ich weg von der Erde. Denn es ist die Frage, wie erklärt man das am besten? Weil ich finde, manche Inhaltsangaben sind schon so geschrieben, wo ich denke, Ja.
Ja, vielleicht nur vom ersten oder so. Also.
Ja, ja, nee, ich gehe nicht auch nicht in die Tiefe, weil, ja. Also, wir machen, ich spreche das wieder komplett runter. Es geht darum, dass vor einigen Jahren im Weltraum, auf fernen Planeten, gab es riesige Zerstörungen durch riesige Roboter, die sich Harvester nennen, die mit einem Schlag alles Mögliche zerstören und alles reduzieren und dann mit einem Plopf wieder verschwinden. Als Folge dessen kriegt man auf einmal Riesenpanik vor Robotern, weil zu diesem Zeitpunkt ist es normal, dass man einen Roboter hat in irgendeiner Form, sei es als Hund, als Haushaltsgehilfe oder halt einfach auch als Spielgefährte für die eigenen Kinder. Das heißt, es entspinnt sich eine regelrechte Jagd und Zerstörung vor den Robotern, dass quasi nur noch die anderen Wesen, es sind keine Menschen, also nenne ich sie andere Wesen, nur noch die leben, die nichts irgendwie mit künstlicher Intelligenz oder seltsamen anderen Dingen zu tun haben, existieren. Das geht halt so ein bisschen von Gange und man macht einen kleinen Sprung in die Zukunft, so um 10 Jahre. Landet auf einer Mondkolonie, zumindest einer ehemaligen Mondkolonie, wo auf einmal ein Junge wieder zu sich kommt. Der ist ein bisschen verwirrt und sagt, hä, wo bin ich hier? Warum sind alle tot? Oh mein Gott, was ist passiert? Also es sind wirklich alle tot, die da rumliegen. Und er wird vom Computer darüber aufgeklärt, was halt passiert ist. Also das, was ich gerade erzählt habe, dass es halt riesige Zerstörungen gab und jetzt alle Roboter gejagt und zerstört werden. Problem ist, der Junge heißt Tim und er ist auch ein Roboter. Sprich, er steht auf der Abschussliste. Bisschen blöd. Während Tim da halt noch so ein bisschen rumläuft, nimmt er Kontakt zu einem Hund auf. Der Hund heißt Bandit, ist auch ein Roboter. Die zwei scheinen sich zu kennen, zumindest sind sie sich sehr vertraut. Und während man so denkt, ach ja, ist ja alles mehr der wegen am Reinen, weil ich habe ja wenigstens ein bekanntes Gesicht gefunden, kommt es, wie es kommen sollte. Er wird natürlich entdeckt, weil er natürlich Signale aussendet da oben. Und ja, die Kopfgeldjäger machen halt Jagd auf ihn, verletzen ihn auch schwer, es kommt zu einer Kampfsituation und Tim wird aber seltsamerweise gerettet von jemand anderem. Und es ist so, als ob sich der Tim dann irgendwie wieder so ein bisschen, als ob so in seinem inneren System er sich wieder erinnert, was damals passiert ist, weil man hat immer dann so Rückblicke, so ein bisschen reflektiert, was damals passiert ist und erfährt auf jeden Fall, dass er damals für einen Jungen gebaut wurde, der Andy heißt. Man weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ob Andy überhaupt noch lebt, ob der noch existiert. Auf jeden Fall kriegt man immer wieder diese Rückblicke, auf jeden Fall, dass die zwei sich sehr wohl gefühlt haben. Zeitgleich gibt es Cuts zu einem Professor. Dieser Professor wird begleitet von einer Frau namens Telsa mit roten Haaren, die man eventuell auch schon mal irgendwo auf einem Cover oder auf einem Bild gesehen hat. Die zwei kommen nach einer... Ja, Problem ist, ich will halt nicht so viel erzählen. Die kommen auf jeden Fall in Kontakt mit dem Tim, weil der Tim hat nämlich etwas in sich, in seinem genetischen Code, was... erklärt, was damals passiert ist mit den Harvestern, mit den Riesenrobotern, was damals, warum die, man versucht zu entschlüsseln, was damals passiert ist, warum das überhaupt passiert ist, ob das vielleicht nochmal passiert. Und er ist halt so eine Schlüsselfigur. Bloß Tim hat da nicht wirklich Bock drauf und Tim ist auch ein bisschen naiv, sag mal so. Er ist halt so kindlich. So wurde er gebaut. Ja, und im Laufe der Geschichte führen diese Stränge irgendwie alle zueinander und es wird halt auch immer kampflustiger und brutaler. Und okay, die Brutalität ist eigentlich die ganze Zeit anwesend, wenn man es mal genau nimmt, weil die sich alle irgendwie gegenseitig zerstören immer mal wieder und der Hass die ganze Zeit präsent ist und ich will ja nur Geld und Macht und führe mich gefälligst dahin und nein, ich will nicht. Also es ist die ganze Zeit präsent. Der einzige Lichtpunkt ist immer dieser kleine, naive Tim mit dem Hund Bandit und seinem Andy. Das ist so, ich sag mal, der Positive. Was aber nicht heißt, dass es die ganze Zeit positiv bleibt. Ja. Und im Laufe der Geschichte, man denkt anfangs so, ja, ist halt eine Geschichte, aber es ist halt Jeff Lemire. Das muss man ja dazu sagen. Da steckt ja immer mehr dahinter. Das ist halt nicht einfach nur eine Geschichte mit einem Roboter und der hat etwas in sich, was alles erklärt, sondern es geht schon sehr viel tiefer. Und ich empfehle auf jeden Fall, die Reihe komplett zu holen, denn gerade die letzten zwei Bände will man in einem Rutsch lesen, weil das nimmt einen richtig Fahrt auf mit der Zeit. Und auf der letzten Seite hat man Pipi in den Augen. Weil das traurig ist. Ja. Und warum es da eine Fortsetzung gibt und dass Fortsetzungen nicht zwingend positiv sein müssen, das verrate ich auch nicht.
So weit bin ich ja noch nicht, aber ich habe, glaube ich, 4 Bände habe ich hier.
Ja, Problem ist, man kann hier nicht wirklich was erzählen, weil man ja schon wieder diese Gedankenanreize dann gibt, was passiert sein könnte. Hm. Wenn man natürlich die Geschichte durch hat und jetzt wieder von vorne anfängt, dann sieht man das natürlich explizit, was sie da die ganze Zeit andeuten. Aber das ahnt man auf den ersten Seiten oder den ersten Bänden ja noch gar nicht. Das kommt dann so mit einem Schlag so in den letzten 2 Bänden auf einen zu. Das fand ich
und wenn ihr darüber reden wollt, dann könnt ihr Christine ja direkt anschreiben.
Ja, es ist halt, immer schwierig bei solchen Geschichten. Das ist halt so komplex dann immer und die kleinsten Anreize lassen ja dein Hirn dann arbeiten, was sein könnte. Und deshalb will ich ja keine Spoiler in irgendeiner Form geben.
Das finde ich sehr gut, weil mir geht das nämlich auch so. Manchmal wird, wenn man was hört, dann wird zwar nicht offensichtlich gespoilert, aber sie erwähnen irgendwelche kleineren Dinge, die bei mir sofort irgendwas anstoßen, dass ich sage, hey, das ist doch das und das.
Und wenn, es nur der Titel oder irgendein Stichwort ist oder ein Name
oder ein
so.
Bild.
Ja, deshalb lasse ich sowas auch immer ganz bewusst weg, deshalb habe ich auch gewisse Namen jetzt nicht ausgesprochen, sondern sie umschrieben, mit Absicht.
Ja. Mir geht das auch so.
Ja, also der ist übrigens komplett in Farbe und er hat wieder mit dem Dustin
Nguyen,
genau, gezeichnet, gearbeitet. Die zwei.
Der hat übrigens das Variant Cover von Straight, dem ersten.
Die zwei bringen ja immer ganz nette, das ist halt komplett in Farbe und mit den ist das Aquarell? Mit den Aquarellen? Ja. Finde ich halt auch die Farbgebung halt auch wunderbar. Also mal hell, mal dunkel, mal ein bisschen grau verwaschen, wenn sie halt in der Gedankenwelt sind. Das Blut sieht man auch gut. Ich muss hier irgendwie immer die ganze Zeit an die Zahnbürstentechnik denken. Ja, schön.
So, ja.
Die ich einmal erwähnt habe. Ja, man denkt da automatisch dran. Und es sieht auch so aus. Aber es ist sehr schön gezeigt. Wie gesagt, auch gerade das Finale, das passt. Und Ascender ist dann halt eine Art Fortsetzung davon. Man sollte es also definitiv nicht davor lesen. Das ist ganz wichtig.
In unserem nächsten Science-Fiction-Special, in vielleicht einem Jahr, erzählst du dann was über Ascender.
Ja.
Du hast die Englischen gelesen, ne?
Ich habe die Englischen gelesen, ja, weil ich die recht früh ja schon angefangen habe zu sammeln. Mm.
Weil ich finde die Splitter-Ausgaben total schick, aber ich habe halt auch die Englischen früher begonnen.
Ja, die sind ja vom Prinzip wie die Englischen.
Ja, aber Hardcover.
Und? Damit ja, lockst du.
Christine ist doch kein Freund
davon
von Hardcover.
Du mich nicht.
Ich weiß. Ich finde es schön.
Es musste jetzt einfach Jeff Lemire kommen. Es musste. Er musste bei mir kommen.
Das ist völlig in Ordnung. Ich finde das gut.
Ich hätte nämlich, was ich vorhin erwähnt habe, wäre ich konsequent bei den Manga geblieben, hätte ich jetzt nach Akira vorgestellt. Habe ich aber nicht. Ja, weil das
Akira
passt.
Akira hätte ich fast gekauft jetzt.
Weil
ich so, das langsam kriege ich ein schlechtes Gewissen, dass ich das immer noch nicht gelesen habe.
Weil das hätte nämlich jetzt auch in die Folge reingepasst. Aber ich dachte, nee, ich nehme dann lieber doch nochmal was anderes und bewege mich von der Erde weg. Ja.
Ja, ich werde es auf jeden Fall weiterlesen. Ich fand es auch sehr, ist auch super, wie du es gerade erzählt hast, ist alles wieder in meinem Kopf wieder aufgetaucht, so.
Macht auch Spaß. Auch wenn es Zerstörungen gibt.
Welche Akira-Ausgabe sollte ich kaufen?
Ich habe eine englische. du fragst.
Ja, da gibt es so eine Carlsen-Ausgabe und noch irgendwie was. Also so eine Paperback, so fette Teile. Und dann stand da noch was anderes. Da weiß ich nicht mehr. Hardcover, glaube ich.
Ich kann dir ja mal schicken, was ich geholt habe.
Hast du dir die Box gekauft? Es gibt so eine Akira-Box. Ach, die hätte ich sogar letztens günstiger kriegen können.
Die ist mir zu teuer. Die ist mir überteuert. Also ich finde die Ausgabe überteuert. Deshalb habe ich mich auch erst für die englische Version entschieden.
Ja. Und im Comicland stand die so weit oben, da konnte ich nicht dran und wollte jetzt auch nicht noch wieder jemanden nerven, weil ich eh schon so rumgenervt habe, weil ich so viele Sachen gekauft habe, dass mir bitte mal jemand so eine Leiter holt und da oben die Comics runterholt. Vielleicht nächstes Mal dann, dass ich mal reingucke. Weil, ja. Ich habe ja Ado gekauft, ne? Mhm. Oder Ado. Nachdem, Christine, du letzte Folge 32 das vorgestellt hast. Mhm. Ja, ging nicht anders.
Mhm. Finde ich nicht schlimm.
Glaube ich.
Finde ich sehr löblich. Ich war aber überrascht, dass es so schnell ging.
Ja, also in dem Comicladen hat das schon ganz schön zugesetzt, so dass sie jetzt zu haben mussten.
Ach so, und da musstest du natürlich, ja.
Und dann habe ich, ja, und ich habe dann noch so gesagt, bei mir wird das Geld irgendwie immer mehr. Und bei denen, und dann hörte ich, ja, bei uns ist irgendwie ganz schlecht. Und dachte, oh, komm. Und dann,
na dann
noch dies und das und dies. Und ja, was soll's, ich will es ja eh haben, ne? Dann kann ich es auch jetzt kaufen.
Sehr löblich, sehr löblich. Und als Dankeschön darfst du direkt weitermachen.
Ja, mache ich. Ich habe mir auch das Beste zum Schluss aufbewahrt. The Impure von Ralf Singh, also von dem Team Ralf Singh, Hannes Radke, Marc Schmitz und Peter Beravesch. Es haben auch noch andere mitgemacht, unter anderem Katrin Gahl. Die hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die ganz am Ende ist. Red X. Aber kommen wir erstmal zum Inhalt. Also es ist ein Kickstarter-Projekt. Ich habe das damals unterstützt, habe auch das Kickstarter-Variant. So ein Hardcover in Größe eines US-Heftes, so wie man so Heftgröße kennt. Habt ihr das eigentlich auch?
Nein, ich habe es tatsächlich, also das ausnahmsweise nicht unterstützt gehabt, aber er hat es ja auch schon geschafft, bei CrossCult unterzubringen.
Genau.
Und ich meine, es erscheint auch bei Scout Comics.
Auf dem amerikanischen Markt, ne?
Genau. Ja,
also das ist jetzt erschienen bei Dead Diver Comics, das ist halt sein Label.
Sein Verlag.
Genau, 27 ja. Euro hat das gekostet oder kostet das auch. Man konnte es in Deutsch und auf Englisch bekommen im Hardcover und bei CrossCult kommt es am 14. Juli, kostet dann 16 Euro. Und ich kann euch jetzt schon sagen, kaufen. Ist geil. Fertig. Nächster. Nee, fassen wir mal kurz zusammen, worum es geht. Die Geschwister Nero Tanaka und Minerva wurden vor 15 Jahren getrennt, als nämlich ihr Heimatplanet Castor angegriffen wird von Aliens und zerstört. Also Tote, viele, 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 viele Tote. Deshalb sagte ich, vielleicht kann ich das noch toppen. Also... Was am Anfang, Christine, was du am Anfang mit deinen 13 Millionen oder wie viele hattest du da?
Ich sag's nur nochmal, bei mir wurde das gesamte Universum ausgelöscht.
Ja, okay.
Das gesamte Universum.
Ich gebe zu, du hast gewonnen.
Ich
das glaub, ist hier in, nicht
ich
der glaub, Fall.
Ich glaube, bei Descender wird nicht genau erwähnt, wie viele tot sind.
Mhm. Aber da sind auch viele tot, glaube ich, ne? Ja, also die werden auf jeden Fall getrennt. Die Mutter kommt oben. Meine ich, so, ja. Und die beiden schließen sich dem Kampf gegen die Aliens an. Also die schließen sich den Terranern an. Und sie lassen eine Verbindung mit, in der Beschreibung wird das als gottähnliche Wesen bezeichnet, zu, mit so Bestien. Wie diese Bestien entstehen, wo die herkommen, und das, da kann ich jetzt nicht zu sagen. Allerdings ist das so, dass sie sich halt im Kampf in diese Bestien verwandeln können. Und sie werden dann, also in dem Fall sind sie dann, sie sind mit dieser Fähigkeit verknüpft, sind sie die sogenannten Ito. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen im Kreis gedreht, entschuldigt, weil ich hier meine Notizen auch so wirr aufgeschrieben habe. Also sie sind Ito. Alle beide, nicht nur sie, es gibt mehrere und sind damit gehören sie zu der Gruppe der Beschützer Terras. sie können dann im Kampf halt diese Gestalt annehmen und haben dann ja mega Kräfte, ne? Also ganz unterschiedlich. Wie sie dann aussehen, möchte ich jetzt auch nicht verraten. Wollen wir mal nicht zu viel vorwegnehmen. Minerva hat allerdings etwas ganz Wertvolles gestohlen. Und sie hat sich auch entfernt von dieser, also sie scheint sich entfernt zu haben von dieser Aufgabe, der sie sich damals mehr oder weniger geopfert hat. Weil sich mit so einem Wesen zu verbinden, ist ja jetzt auch nicht was, was man mal eben macht, wenn man um die Ecke geht, ne? Das ist ja durchaus eine Entscheidung. Was sie da gestohlen hat, könnte alles im Universum verändern. Also im Universum dieser Leute, die da halt so mitspielen. Sie steht halt nicht mehr auf der Seite ihres Bruders, wobei ihr Bruder auch nicht mehr so ganz loyal ist. Also das steht so ein bisschen auf der Kippe. Vielleicht war das, was die Minerva gemacht hat, auch schon sowieso immer der Plan und ihr Plan. Fragezeichen. Weil die Wahrheit der Terraner und Neros Wahrheit, ist das eigentlich überhaupt das Richtige? Das ist so die Frage, die sich in dem Ganzen stellt. In diesem Comic bemerkt man auch, also auf einer Seite starke Anklänge von Rassismus. Es spielen ganz viele verschiedene bunte Wesen mit. Das finde ich ganz wunderbar. Das Universum ist groß und bunt. Und die Storyline ist, es ist auch wieder sowas, wo man nicht viel verraten darf, weil es ist mega geschickt aufgebaut, finde ich. Erst zur Mitte der Story erfährt man etwas mehr über die Herkunft dieser Wesen und wie das alles so entstanden ist. Da gibt es Verbindungen, also zumindest gedanklich zur griechischen Mythologie. Und zum Beispiel den Erzählungen von Homer, Tartaros, sagt dem einen oder anderen sicher was. Vielleicht haben die da was mit zu, hat er da was mit zu tun, ne? Vielleicht kommen ja auch die Wesen von dort. Also lasst euch da überraschen, da darf ich wirklich jetzt nichts weiter zu sagen. Der Krieg ist auf jeden Fall mitten im Gange und das ist halt der erste Band. Angelegt ist das Ganze auf, oh, jetzt muss ich mal gucken, 4 oder 6? Ja, gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Nicht? Ich gucke eben auf der Seite nach. Ich meine auf 4 Bände. Also Ralf, wenn du das jetzt hörst, es tut mir leid, wenn ich das falsch gesagt habe. Ich meine, es sind 4 Bände insgesamt. Das Artwork finde ich absolut großartig, fantastisch. Mich erinnert es tatsächlich teilweise an einen Manga, der koloriert ist. Und zwar sehr, sehr, sehr bunt. Und dieser geschickte Storyaufbau macht das Ganze so spannend, dass man auch nicht aufhören kann. Ne? Ich habe das, meine ich, auch in einem Stück durchgelesen. Es gibt so viele, bunt ist hier nicht nur Farbe, sondern halt auch, wie die ganze Story aufgebaut ist. Es wird erzählt teilweise in Gedanken, es wird in zwischen Handlungsorten hin und her gesprungen. Es wird in der Zeit gesprungen, zwischen Planeten, Stationen und verschiedenen Raumschiffen. Es ist echt fantastisch, wie man so viel auf so wenigen Seiten doch erzählen kann. Da könnten sich so einige eine Scheibe von abschneiden, wie man Geschichten erzählt. Es für mich entstand auch da drin, ich muss diesen Vergleich einfach bringen, auch so ein bisschen die Expanse-Stimmung. Das ist ja auch so ein ganz komplexes Universum und eine komplexe Story und die Leute, die das geschrieben haben, haben ja an Game of Thrones wiederum mitgearbeitet, ne? An der Serie. Also so, ich mag das tatsächlich, also von der Komplexität und von dem ganzen intelligenten Storyaufbau damit vergleichen. Also ich hatte so diese Stimmung dabei. Eine Sache ist für mich ein bisschen schwierig gewesen. Ich habe den Cliffhanger am Ende nicht verstanden. Kann mir den jemand erklären, der es gelesen hat? Weiß ich nicht, ob es da bei mir gehakt hat. Keine Ahnung. Also es gibt einen Cliffhanger, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, weiß nicht, was ich da übersehen habe. Richtig cool ist auch, am Ende gibt es noch 3 kurze Stories. Ich mache das hier nochmal eben auf. Die eine ist gezeichnet von Fabio Ramacchi. Ich hoffe, ich sage es richtig. Die zweite von Petra Popescu und die dritte von Katrin Gahl, Redex. Und die dritte, Tarapaya, eine Augustgeschichte, ist auch echt mega stark. Sind nur wenige Seiten. Die Kurve sind, glaube ich, 2, 4, 6. 6 Seiten leider nur. Aber nicht nur Katrins Zeichenstil, den ich natürlich sehr gerne mag. Auch die Story finde ich halt fantastisch. Ist eine kleine Liebesgeschichte. Aber auch dramatisch. Also ganz hervorragend. Großes Lob für dieses Kickstarter-Projekt. Gefällt mir hervorragend. Auch ist alles so gestaltet, dass man das sehr, sehr flüssig lesen kann. Man hängt nicht irgendwie zwischen den Panels, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Oder die Sprache wäre irgendwie ungelenk. Überhaupt nicht. Das ist alles großartig. Fand ich ganz toll. Aber erzählt mir bitte, was der Cliffhanger mir sagen sollte. Das weiß ich einfach nicht. Ja, Krieg in Space.
Also ich habe das Ding auch. Ich habe es noch nicht gelesen. Mhm. Ich habe nur reingeblättert. Ich habe halt nur gesehen, wer mitzeichnet. Deshalb habe ich mich da an dem Kickstarter-Projekt damals beteiligt. Mhm. Hat halt sehr lange gedauert, bis es endlich mal rauskam.
Ja, das hat gedauert. Ja.
Da, vor allem, wenn du parallel halt noch ein paar englische Projekte und amerikanische Projekte unterstützt hast und das quasi im eigenen Land so ewig braucht. aber nun gut. Ich musste bei einer Sache widersprechen. Wie gesagt, inhaltlich kann ich nichts sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Mhm. Ich habe durchgeblättert wegen der Optik und allem. Die Zusatzgeschichten finde ich optisch sehr genial, muss ich sagen. Mhm. Man sieht auch deutlich halt die künstlerische, wie sagt man das? Wenn man so sieht, dass es von dem ist, da gibt es doch so einen Namen.
Das weiß ich jetzt auch nicht, aber den Style einfach, ne?
Genau, da gibt es so eine Bezeichnung für. Das sieht man halt ganz eindeutig, wer da was gezeichnet hat. Mhm. Ich finde aber, die Main-Story, der Zeichenstil gefällt mir nicht.
Also der Style von dem Hannes Radke, den magst
du nicht so gerne. Gefällt mir nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich auch schon ein anderes Projekt nicht unterstützt hatte. Jetzt, wie gesagt, jetzt hatte ich gesehen, dass halt verschiedene andere noch dabei sind. Ich muss sagen, es spricht mich nicht. Wie gesagt, ich kann nichts zur Story sagen. Das kann ja sein, dass sie großartig ist. Das ist mir alles wie sage ich denn das am besten? Ohne, dass es jetzt komisch klingt. Okay. Es ist mir
also zu... Also es ist zu, dickstrichig.
Ja, es ist sehr dick vielleicht. Und grob und teilweise, wo ich sage, es spricht mich nicht in jeder Szene an. Es passt teilweise, ja, aber es gibt auch Szenen, wo es mich überhaupt nicht anspricht. Wo ich sage, nee, sorry. Vor allen Dingen, wenn ich dann am Ende halt die Bonusgeschichten da sehe und da, das spricht mich schon deutlich mehr an, muss ich einfach sagen. Aber das vorne, sorry, das werde ich einfach nur wegen der Story lesen. Es klingt böse, aber ist nun mal so.
Der Style ist ja wirklich am Ende, ist ja auch ganz unterschiedlich, ne?
Ja, das mag ich. Verschieden. Sowas mag ich ja. Aber mir ist dann halt wirklich im Vergleich extrem nochmal aufgefallen, dass ich halt den Stil vom Hannes überhaupt nicht mag. Also es spricht mich einfach nicht an.
Also er ist ein bisschen, ich finde, es geht so ein bisschen manchmal ins Chibi.
Ja, das hat aber nichts mit dem Zeichenstil zu tun.
Nee, aber das ist
das ist dieses Grobe, was ich nicht mag. Das mag ich auch an anderen Comics nicht immer. Also es liegt jetzt nicht mal an ihm, das ist dieser Stil, den mag ich nicht.
Ja, und das ist, also lies es. Ich glaube, dass es euch beiden gefallen würde. Und ich war überrascht von dem Zeichenstil, weil ich habe von Hannes Radke das Nigu, das ist ja von ihm. Ich habe das nicht gelesen, ich habe das nur gesehen. Ich glaube, Ariane, du hattest das gelesen, ne?
Ich habe das gelesen, genau. Darum kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie die Zeichnungen aussehen.
Also ich war da ein bisschen überrascht, dass sie so sind, wie sie sind. Aber sie passen halt einfach gut und ich finde die Koloration auch großartig. Und zum Beispiel, wenn die durch den Raum reisen, was sie ja auch nur können, weil sie halt damals, ne, mit den Außerirdischen, also die Terraner, mit den Außerirdischen in Kontakt gekommen sind. Wie das dargestellt ist, finde ich auch fantastisch. Also es finde ich, mich überwältigt halt diese Farbgewalt und ja, wie die Zeichnungen nicht vom Style her, sondern vom, von der Stimmung her gemacht sind. Kann ich das, wie Flo immer sagt, von Gigeriki Comics fühlen lernen. Also mich spricht es halt emotional auch total an. Aber ich kann verstehen, was du meinst, Christine. Das ist, ja. Lasst euch davon nicht irritieren. Die Story ist großartig und mit dem Artwork zusammen passt es auch super. Und viele werden das Artwork auch sehr gerne mögen. Ja, ist halt Geschmackssache. Ja, jetzt im Moment gibt es halt für die 27 Euro bei Dead Diver und bald dann auch bei Crosscult. Überlegt euch einfach, welche Version ihr holt, aber entscheidet euch dafür. Und ich bin dann gespannt, was du sagst, Christine, wenn du es gelesen hast. Und du bist sehr skeptisch.
Ich kann nichts dazu sagen, ich weiß nicht. Mein erster Eindruck habe ich gerade genannt.
Ja. Und dann hat jetzt jeder von uns drei Comics bzw. Reihen vorgestellt. Wir könnten jetzt noch. Ich wollte eigentlich ein Quiz vorbereiten. Das habe ich nicht geschafft, weil ich habe nur so blöde Quiz gefunden. So total schwierige. Welches ist der schwierigste Science-Fiction-Quiz, den es je gegeben hat? Und so, merkwürdig. Daher lassen wir das weg. Vielleicht ein anderes Mal. Und ich hatte auch nur noch Quizkarten zu allgemeinen Themen, also nichts mehr zu Science Fiction. Und den Weihnachtsquiz wollte ich jetzt nicht nochmal rausholen. Das Weihnachtsquiz passt nicht so ganz.
Na, da haben wir Glück gehabt.
Genau, da habt ihr echt Glück gehabt. Dann haben wir aber ja noch ein bisschen Zeit. Also wir sind jetzt schon eine ganze Zeit unterwegs. Wir haben ja auch noch einiges mehr gelesen. Also ich weniger, Ariane und Christine mehr. Christine sowieso ganz viel mehr. Ariane, hast du noch was gehabt, was dich total geflasht hat oder enttäuscht hat in den letzten 4 Wochen, im letzten Monat?
Ich habe gestern Abend noch Killing Morph weitergelesen, endlich den zweiten Band gelesen. Und es wird wieder so schön gestorben, zerhackt, kreativ mit Leichenteilen, gebastelt. Es war schön. Und es hat auch tatsächlich, also die Geschichte entwickelt sich halt auch spannend weiter um diesen Serienmörder M, was er eigentlich plant, was er eigentlich alles kann. Ich werde die Reihe weiterlesen. Ich schaffe das halt nur einfach nie am Stück. Colonel Weird habe ich gelesen, Cosmagog. Auch da ist übrigens die Geschichte sehr schön aufgebaut, weil man durch verschiedene Zeiten und Orte reist mit ihm. Und es ist halt, geheult habe ich auch schon wieder.
Ich hörte davon, dass es sehr weird ist.
Es ist halt Colonel Weird, natürlich ist es weird. Genau.
Ich mag den auch. Ich habe es aber noch nicht gelesen.
Es ist echt, also es ist schön. Es ist einfach wirklich schön. Ich finde, man konnte auch gut den Anschluss halten und es hat mir echt gefallen. Also die Spin-offs sind halt, finde ich, fast alle richtig stark. Und das ist definitiv, also nichts geht über Dr. Star, aber wahrscheinlich würde er dahinter stehen.
Auch den habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß, das soll der Beste sein, ja.
Der ist so gut. Der ist einfach so gut. Der ist so persönlich. Und auch eben der Colonel Weird ist ein sehr persönliches Abbild. Eben. Also das,
da kommt ja auch jetzt ein Barbarian, ne?
Ja, ich weiß. Vielleicht sollte ich auch mal in die Hefte reingucken, die hier liegen dazu schon.
Also wir müssen, glaube ich, nicht dazu sagen, dass es Black Hammer ist. Das weiß ja hoffentlich jeder, ne? Jeff Lemire.
Also wenn die das nicht wissen, dann weiß ich auch nicht. Wie war das denn? Müssen die mal ihr Leben unter Kontrolle kriegen? Ja, und ich freue mich halt schon auf mögliche Geschichten von Neil Gaiman und niemand außer dir von Daniel Ziesel, der eben auch Rotkäppchen gemacht hat, und bin gespannt auf mehr von ihm. Christine, bei dir so?
Also ich weiß nicht, warum Sandra mich jetzt so gelockt hat, aber ich habe nicht so viel mehr andere Sachen gelesen.
Weil du so 20.000 Manga-Bände durchlesen musstest diesmal.
Ich weiß nicht, warum du das jetzt so groß angekündigt hast. Ich
dachte, weil du immer so viel liest.
Ja, ich habe natürlich, also für andere ist es vielleicht viel. Ich habe ich habe schon was gelesen, ja. Aber überwiegend für Fortsetzungen, jetzt nichts, wo ich jetzt... Noch was aus der. Ich habe jetzt ganz neu mit der Full Metal Alchemist Reihe angefangen, die bei Alterers auf dem Markt ist. Ich habe sehr erfolgreich einen Sticker entfernt.
Ach ja, wie war das? Also, wie hieß der noch? Jean? Jean?
Kamikaze Katachan?
Ja.
Wo ja groß über scheiß Sticker und so. Und ja, ich habe keine Folgen auf meinem Manga. Die Deluxe-Ausgabe sieht wunderbar noch auch. Mit Ablösen des Stickers. Also ich bleibe dabei, es ist für Fans oder wer sie generell noch mal lesen möchte, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich finde, es lohnt sich, die Deluxe-Ausgabe. Kann die Kritik, die da teilweise künstlich aufgebauscht wird, ich hatte euch ja da mal einen Artikel gezeigt, kann ich nicht zwingend nachvollziehen mit Sachen, die da fehlen. Obwohl da Sachen, die fehlen, können die gar nicht zeigen, weil gewisse Seiten und Werke halt nur für bestimmte Ausgaben damals gezeichnet wurden. Das heißt, die Deluxe-Ausgabe jetzt hat vielleicht gar nicht die Rechte daran, sie zu zeigen. Und natürlich dürfen sie die da nicht abbilden. Und sowas als Kritik zu sehen, finde ich dann auch schon ein bisschen immer gestecken. In beiden Ausgaben war halt eine kleine Zeichnung noch mit dabei, auch so auf stärkerer Pappe. Also auch schon von besserer Qualität. Also ich kann nicht meckern. Vor allen Dingen für 30 Euro so ein fettes Ding in Hardcover dann noch? Nein, ich finde, da kann man überhaupt nicht meckern. Also, ja. Ansonsten nichts Aufregendes, Neues. Der Rest war überwiegend Fortsetzungen. Kamen zwar noch ein paar neue Sachen eingetrudelt, aber da kam ich nicht zum Lesen, weil ich mich jetzt mit den anderen 1000 Seiten beschäftigt habe. Und Bücher sind hier nicht Thema und Serien auch nicht.
Nee, genau. Ich habe aber nur gesehen, dass du so viel gelesen hast, auch in unserer Koma-Lesen.
Ja, da war ja ein
die
Teil
wir ja immer
für,
vom 1. bis zum 7.
Da war ja ein Teil für jetzt.
Genau, aber auch noch ein paar andere Sachen. Aber auch das, was du sagtest gerade. Kamikaze, Jean?
Katushan.
Katu? Ich kann es nicht sagen, ich weiß. Ich weiß einfach nicht, wie es heißt.
Kamikaze, Katushan ohne Aufkleber.
Ja. Kurz danach habe ich übrigens versucht, von meinem Roman diesen Spiegel-Bestseller-Aufkleber abzumachen. Es geht nicht.
Es gibt, ja, bei dem Spiegel-Bestseller musst du aufpassen, es gibt welche, die gehen nicht ab. Das kommt aber darauf an, wie der Print von dem Buch ist. Weil teilweise reißt du da den Print ein. Dann würde ich es auch drauflassen. Also es gibt auch welche, da habe ich es draufgelassen.
Das passiert gar nicht, aber es bleibt halt so ein ekliger Rest und dann habe ich es halt einfach wieder draufgeklebt.
Ja, es gibt aber auch so Bücher, die sind so Kartonage, die sind halt nicht laminiert und da brauchst du den Sticker teilweise gar nicht abmachen, weil du reißt dann das Buch ein.
Okay. Nee, das ist bei
das Schlimmste, was es gibt, sind diese blöden Sticker.
Keiner versteht, warum man die da irgendwo drauf machen muss.
Wer guckt denn sich bitte eine Spiegel-Bestsellerliste an? Das interessiert mich nicht die Bohne.
Ja, und vor allem, wenn sowas draufklebt, kaufe ich es eigentlich nicht. Ja. Also wenn es jetzt nicht Trisolaris-Trilogie von Leo
Zichin oder Stephen King hat es empfohlen.
Zichin schön Liu wäre, dann würde ich es auch nicht kaufen. Ne? Also ich hasse das einfach. Was soll das? Naja, ich habe es auf jeden Fall immer noch nicht abgekriegt. Gucken wir mal. Ja, soll ich auch noch mal was sagen? So, geflasht oder enttäuscht? Enttäuscht. Wir haben das, glaube ich, schon mal angerissen, kurz.
Ach, das,
Soon.
Das blende ich aus.
Ja, von Thomas Carden. Tja, durchatmen.
Anstrengend.
Anstrengend ist das richtige Wort, ne? Ein Science-Fiction-Comic, der total schön aussieht. und ein mega fettes, großes Teil ist. Und da habe ich, glaube ich, was habe ich hier stehen? Ich habe 14 Tage dran gelesen, aber das ist ja relativ wenig noch.
Ich länger, glaube ich.
Also echt anstrengend. Ich bin froh, dass es dann irgendwann zu Ende war. Und es ist schade, weil es eigentlich total interessant ist, ne? Weil es erzählt so die Menschheit, wie sie sich dann entwickelt, wenn dann alles zugrunde geht und naja, eigentlich auch wieder dystopisch, ne? Und wie sie sich dann retten mit so einem Programm und ins Weltall fliegen, bla bla bla. Aber leider hat es mich total enttäuscht. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Und wir haben den alle gelesen. Ihr hört jetzt, wie viel wir dazu zu sagen haben. Nichts weiter. Was so richtig gut war, Ariane nicht, sondern Christine. Ich habe auch den Yakuza-Gaus Houseman 4 jetzt beendet. Ich glaube, vorgestern oder so habe ich den gelesen. Haha, ist wieder total gut gewesen.
Auf der Viehweide.
Ah, ja. Der Vergnügungspark Bremen auf der Viehweide. Das war mein Highlight. Sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen wieder. Das geht auch weiter, ne, Christine?
Ja, ja, geht noch weiter.
Komm, weißt du, wie viele Bände da erschienen sind? Oder läuft der auch in Japan?
Ich glaube, der läuft noch.
Ja, ist echt super.
Du hast leider auch wieder eine Endlosreihe erwischt. Blöd.
Ja, kann man ja jederzeit mit aufhören. Also ich habe die tatsächlich auch hier hingelegt, dass ich werde die nicht behalten. Also ich lese die, das ist so wie Zeitung oder so. Ich lese die und dann können sie wieder weiterreisen. Ist jetzt nichts, was ich, glaube ich, nochmal lesen würde. Aber ich finde es total super und sehr lustig. Ist übrigens was Lustiges. So. Von wegen, wir wollen nichts Lustiges lesen. Das war's schon. Ich habe noch mehr gelesen, aber ja, ist jetzt nichts, was mich so überwältigt hat, tatsächlich. Was mich überwältigt hat oder was ich richtig gut fand, habe ich jetzt schon vorgestellt. Tick. Da tickt eine Uhr im Hintergrund, oder?
Nee, also hier ist gerade ein Flugzeug vorbeigeflogen. Ein Flugzeug.
Es hat eine Bombe an Bord.
Wenn das Flugzeug wie ein Tic-Tac liegt.
Dann ist nicht gut. Ja, wir haben jetzt Mittagszeit. So langsam kriegen wir Hunger, glaube ich. Mhm. Also ich zumindest. Ja. Der Korni... Oh, jetzt habe ich Werbung gemacht. Der Kornriegel liegt da schon neben mir und wartet. Und ansonsten bleibt uns nur, uns auf die nächste Folge zu freuen.
Yay!
Ja, irgendwie bin ich immer noch müde. Sorry, aber schläfrig. Draußen ist es grau, es regnet.
Nein, ja. Es regnet nicht mehr.
Bei dir regnet es nicht?
Hier regnet es gerade auch nicht.
Das war unser
Ausnahmsweise.
Science Fiction. Triple Feature. Das reicht.
Ich schneide das alles raus, Sandra.
Nein, das schneidest du nicht raus.
Dr. X.
Nee, wir wollen nicht wieder so ein merkwürdiges Ende machen wie letztes Mal. Das hatte allerdings einen anderen Grund. Also, wir hören uns wieder in einem Monat. Und Ariane, your turn.
Go.
Schreibt uns, lasst uns Kommentare da. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf unserem eigenen Blog. Da könnt ihr besonders schön mit uns schreiben und lange und ausgelassen. Ihr findet uns außerdem bei Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Podcast, podcast.de oder in jedem beliebigen Podcatcher eurer Wahl.
Das ist so geil. Liest du das eigentlich ab?
Nein.
Ich glaube, nach so vielen Folgen hat sie das jetzt auswendig gelernt.
Ja, also ich war...
Ich sag das auch jedes Mal anders, aber ich habe mittlerweile mir zumindest mal Stichpunkte gemacht, wo wir eigentlich überall zu finden sind, weil ich sonst immer irgendwas vergesse.
Das ist so professionell. Das ist der einzige Part, den wir wirklich professionell machen. Weil ansonsten Sprachfehler an allen Ecken. Oh Mann, heute habe ich wieder viele Wörter verwechselt. Der Wortverwechsel-Podcast.
Ja, viele M's, ein bisschen Rumgenuschel. Kanäle nennen, das kann ich, wenn ich sie nicht gerade Kanäle nennen sage.
Banale nünnen. Wir werden wieder seltsam. Das heißt, wir müssen Schluss machen. Also, macht's gut.
Besser ist das.
Und bis ganz bald.
Tschüss.
But when the going's rather rough, we raise a song of cheer. Good morning, it's a zip, 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 with your hair.